Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Aloha und herzlich willkommen zum Gamondocast, dem Podcast für Videospielbegeisterte und alle anderen, die auch zuhören und Videospiele hassen. Aber meine... Die Leute, die gerade hier sind, die hassen natürlich keine Videospiele, glaube ich. Denn der Anton ist hier. Hallo Anton.
Guten Abend.
Und der Lukas, hallo.
Hallo an alle.
Ja, es ist gerade ein sehr entspannter Abend in der Woche nach dem Nintendo Direct. Ja, aber ihr habt bestimmt noch ein paar andere Spiele gespielt. Neue Spiele vielleicht und alte Spiele. Oder habt ihr irgendwas getestet? Anton?
Ich habe gehofft, dass du die Eröffnung mit so It's a me, Marco machst.
Okay. Ja, It's a me. Kannst du ja machen.
It's a me, Antonio.
Oder in der Batman-Stimme.
It's a me.
Okay.
I'm Batman.
Ja, schön.
Nein, keine Ahnung. Was ich bislang gespielt habe, was habe ich letzte Woche gespielt? Es wurde Super Mario 3D World angekündigt für die Switch, ne?
Gerät. Ja, ja, genau, richtig, mit Bowser's Fury.
Praktisch dachte ich, ich habe das für die Wii U und das spiele ich mal endlich durch. Das ist ein sehr cooles und niedliches Spiel, das dir durchgehend in die Eier tritt, wegen der Kamera. Und da kommt so Hassfreude auf, ich weiß nicht, wie man das richtig beschreiben kann. Aber ich habe es durch. Ich schaffe die letzte Zusatzwelt nach dem Bowser nicht, noch nicht. Habe ich noch nicht geschafft, aber das Spiel, das normalen, habe ich auf der Wii U durch. Yes. Und da so Bowser's Fury oder wie das heißt, das neue Add-on, was bei der Neuveröffentlichung auf der Switch gibt, existiert ja nicht, ne, auf der Wii U.
Ich weiß.
Und ja, sonst, was habe ich gemacht?
Da habe ich noch eine kurze Frage.
Oui.
Wenn man das Spiel, also ich habe ja auch hier 3D World auf der und ich liebe Eugel ja so ein bisschen mit der Switch-Auflage. Lohnt sich das denn, also dieses Bowser's Fury alleinstehend, wenn man das eigentliche Spiel schon gespielt hat?
Das würde ich dir gerne beantworten können, wenn ich das gespielt hätte.
Ja, okay, dann kannst du weiter.
Ich habe ja, nein, nee, also ich habe keine Switch, ne?
Ja. Das stimmt. Gut.
Ich muss eher umgekehrt im Hardcore, lohnt es sich?
Ja. Okay. Dann, dann darfst du fortfahren.
Okay. Was habe ich so noch so Tolles gespielt? Ich habe, vor 2 Wochen habe ich Supraland durchgespielt. Das ist ein ziemlich cooles Metroidvania im tatsächlichen Sandkasten von einem, sagen wir so, Indie-Entwickler, vom deutschen Indie-Entwickler namens, ich glaube, Sebastian Münch. Und das macht mega Bock. Es gibt Puzzles, Adventure und Geschicklichkeitsaufgaben. Macht mega Laune und ich würde gerne das zum Spiel von 2019 erklären bei mir. Sehr gut. Guckt es euch an. Super, ne? Super. Und sonst habe ich von einem kleinen indischen Quatsch, von keinem Indie-Entwickler aus Südafrika was gespielt. Es gab die komplette Sammlung von den isometrischen Adventures von denen im Angebot, bei Steam glaube ich auch. Und ich habe mir das primär wegen Beautiful Desolation geholt. Ist ein Sci-Fi-Adventure aus der ISO-Perspektive, wie man das zum Beispiel von Diablo oder Baldur's Gate-Teilen kennt. Und das Interessanteste ist, dass es hat so einen atmosphärischen Soundtrack dabei und tatsächlich, das ist Musik von Mick Gordon. Das kann man eigentlich auch nicht ganz mit dem Doom-Soundtrack vergleichen, geschrieben hat. Also wer Sci-Fi mag und wer Mick Gordon mag, kann sich das Spiel mal antun. Ich glaube, das war's. Das wär's.
Okay. Lukas.
Genau, ich habe auch ein paar Sachen gespielt. 2 Sachen, die ich getestet habe und eine Sache, die ich halt einfach so gespielt habe, und zwar The Medium. Das gibt's ja immer noch kostenlos, oder nicht kostenlos, aber im Game Pass Abo für PC und Xbox One und Xbox Series, bla bla bla. Ist ein Horrorspiel, ein psychologisches Horrorspiel vom Bloober Team, unter anderem Layers of Fear gemacht haben. Mhm. weiß gerade gar nicht, was die noch gemacht haben.
Die hatten noch irgendwas gemacht.
Observer, glaube ich.
Blair Witch.
Genau. Blair Witch haben sie noch gemacht. Das habe ich gespielt und auch durchgespielt. Fand ich im Gesamten nett. Interessant an dem Spiel ist sicherlich, dass Akira Yamaoka da die Musik gemacht oder zumindest co-produziert hat. Also der Silent Hill Musikant.
Komponist.
Das war das Wort. Und da man merkt das auch ein bisschen, finde ich. Also bei so ein paar Themes von Kreaturen, sag ich mal, oder auch einfach anderen Sachen, merkt man schon, dass die Musik Inspiration hat. Oder man erkennt seinen Stil, sag ich einfach mal. Worum dreht es sich in dem Spiel? Es geht darum, dass man Marion spielt. Die ist eben, wie der Titel sagt, ein Medium. Also die kann mit dem Jenseits, sage ich mal, in Verbindung treten. Und es fängt damit an, dass ihr Ziehvater oder ihr Adoptivvater verstirbt und man bei ihm zu Hause ist und ja, ihm die letzte Ehre erweisen muss und mit ihren Fähigkeiten ihn ins Jenseits oder beziehungsweise, ja, es ist so eine Zwischenwelt, sage ich mal, sowas wie das Fegefeuer vielleicht. Und da ist er eben und dann muss sie ihn eben weitergeleiten in das Nichts, was danach kommt. Also man weiß ja nicht. Und dann kriegt sie auf einmal einen Anruf von jemandem, der sagt, dass er sie kennt und dass er weiß, was sie für Fähigkeiten hat und dass sie an eine bestimmte Location kommen soll. Das ist dann, wie heißt das, Niva Resort, glaube ich, in Polen. Also das Spiel spielt generell in Polen während der 1990er Jahre in einem postkommunistischen Polen. Und sie soll eben in dieses Niva Resort kommen, weil dort irgendwas vonstatten geht. Und sie ist dann halt eben neugierig, weil die Person, die da anruft, genau weiß, was sie für Fähigkeiten hat, etc. Und dann entspannt sich halt so eine sehr interessante Geschichte, die meiner Meinung nach weniger Horror ist, als einfach eher Grusel. Also es ist kein Outlast und auch kein Layers of Fear oder so. Wobei ich da nur kurz reingeguckt habe in Videos bei Layers of Fear, das habe ich selbst nicht gespielt. Aber es ist nicht so gruselig oder hat nicht so viel, wie nennt man das, Jumpscare-Momente oder so. Sondern das ist eher so gruselig durch die Welt, die es zeigt. Also vielleicht hat der ein oder andere dann den ersten Trailer gesehen. Das Besondere ist nämlich an dem Spiel noch, dass es zeitgleich zwei Welten gibt, in denen man sich an gewissen Zeitpunkten im Spiel, und zwar einmal die gegenwärtige Welt und einmal eben diese, ja, ich glaube, es hat gar keinen Namen tatsächlich, es wird auch nicht benannt, aber so, ich sag mal so, das Fegefeuer einfach, so eine Zwischenwelt, Spirit World einfach. Und das Interessante ist, dass während des Spiels dann an vielen Passagen auf dem Bildschirm in der Mitte oder horizontal oder vertikal eine Teilung kommt und man dann eben Marianne gleichzeitig steuert. Ihr bewegt sie in der einen Welt und sie macht das gleiche in der anderen und dann irgendwie Rätsel lösen müsst oder sowas oder andere Sachen, die ich nicht spoilern möchte, machen müsst, weil wenn man nicht viel über das Spiel weiß, so wie ich, der komplett blind reingegangen ist, dann hält es vielleicht die eine oder andere Überraschung bereit. Ich hatte nur den einen Reveal-Trailer Cinematic gesehen und da war ja nichts wirklich vom Gameplay, deswegen wusste ich eigentlich gar nicht, was mich erwartet. Und ich glaube, es ist auch am besten, wenn man so in das Spiel reinstartet, dann hat man da auch am... Ja, und jedenfalls ist dann da eine sehr interessante Geschichte dahinter, die vielleicht auch etwas vorhersehbar ist und die ein recht schwaches Ende hat, würde ich subjektiv sagen. Also es ist sicherlich nichts, was man nicht schon mal gesehen hat, aber durch diesen Approach, dass sie eben diese zwei Welten haben, ist es zumindest vom Gameplay her mal eine schöne Abwechslung. Das Spiel sieht auch recht gut aus. Ich habe es auf dem PC ja gespielt. Auch auf den höchsten Einstellungen auf 1440p, 144 Hertz, lief hervorragend. Nicht ganz 144 Hertz, aber lief sehr, 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 sehr flüssig mit einer hohen FPS-Zahl und sieht solide aus, aber jetzt auch nicht überragend. Hat aber sehr, sehr schöne Raytracing-Effekte, passende Grafikkarte dazu hat. Ja, das ist das erste Spiel, das ich gespielt habe. Da es im Game Pass ist, kann ich es sicherlich empfehlen, dass man mal reinschaut. Ich weiß gar nicht, was der Preis ist. Ich glaube 40 oder 50 Euro, oh. Wenn man es kaufen müsste, finde ich ja, persönlich vielleicht etwas zu teuer, aber da es ein Game Pass ist, wäre es ja verrückt, wenn man nicht einfach kurz dann ein Game Pass Abo machen würde, wenn man da Lust drauf hat, weil es einfach günstiger ist.
Wie lange geht das?
Also ich habe so um die 7 bis 8 Stunden gespielt. Oh. Ich habe sehr viel erkundet sozusagen und ich habe von den Achievements her auch eins, wo man alle eine Art Collectible finden musste, also ich habe schon relativ viel da gemacht und ja, also wenn man da wirklich schneller durchgeht, sind es wahrscheinlich nur so 6 oder so, aber wenn man sich ein bisschen Zeit lässt und es gibt viel zu lesen, so Schnipsel und sowas, dann ist das man da eher so auf die 7 bis 8 Stunden und ja, wer da irgendwie keine 50 Euro dafür ausgeben will, was ich auch verstehen kann, kurz holen.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall, ich kann auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Ein Freund von mir hat es ebenfalls gleichzeitig mit mir gespielt und wir waren auch ähnlich schnell fertig. Dem hat es beispielsweise überhaupt nicht gefallen, hauptsächlich aufgrund der Geschichte. Und ich gebe da schon ein bisschen recht, dass es anfangs leicht anfängt, dann die Story immer spannender wird und auch sehr mysteriös. Und gegen Ende hin, wenn sich alles so auflöst, ist es ein bisschen, ich will nicht schlecht sagen, aber wie ich vorhin gesagt habe, nichts, was man nicht schon gesehen hat oder so. Also, man muss jetzt kein Meisterwerk erwarten, aber ey, wenn man Game Pass hat und da mal reinschauen will, dann kann ich das Spiel definitiv empfehlen. Für den Preis von, was weiß ich, was es ist, 50 € sicher nicht. Wenn es 20 kosten würde als Budget-Titel, dann würde ich sagen, ja, kann man auf jeden Fall auch zustimmen. Ansonsten. Und hier noch zur Info: Das Ding ist eher ein Walking Simulator als irgendwie ein Silent Hill oder so. Also, es gibt weder Waffen noch könnt ihr kämpfen oder so. Es ist auch eher erkunden, vor Gegnern fliehen, mehr will ich sonst nicht sagen, und halt Puzzle lösen. Wobei die Puzzle auch eher rudimentär sind. Also, das ist jetzt nichts. Das hat ungefähr Resident Evil Niveau von den Puzzlen her. Also, sammle Auge und setze Auge in Statue ein, so in der Art.
Ausgerechnet das
Also,
Auge.
ausgefallener wird es eigentlich nicht. Ja.
Ja.
Aber, hey, also, wer Game Pass hat, soll mal reinschauen. Dafür lohnt sich's.
Das klingt doch ganz gut.
Jo. Ja, also, ich glaube, ich halt, du hast ja leider so viel gespielt, hast du gesagt, gell?
Genau. Den ersten Teil. Den zweiten habe ich nicht gespielt, aber ich habe beim zweiten das auch noch das Add-on gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das mit der Tochter. War tatsächlich ziemlich gut. Also zumindest das Haupt. Das ist ja ein reiner Walking Simulator. Da machst du ja wirklich nichts anderes außer rumlaufen. Aber das war ziemlich gut, fand ich. Und ja. Aber ich hatte auch gehört, dass die nachkommenden Spiele, die sie gemacht haben, nicht mehr ganz so an das Niveau herangereicht haben. Dass die Leute ein bisschen enttäuscht waren. Aber
Nee.
nee.
Ja, ich habe über den zweiten habe ich auch eher nicht so viel, also weniger Positives gehört, sagen wir es.
Ich habe ja für bei Observer bei uns die Review geschrieben gehabt damals. Ja. Observer ist im Vergleich, also Layers of Fear macht noch am meisten, soll man sagen, nicht Spaß, so Gruselfaktor und interessante Ideen. Observer hat eher, obwohl das so Cyberpunk-Thematik ist, war das ein bisschen so lahm.
Ah, okay. Naja.
War so mittelmäßig, also über mittelmäßig kam die nach Layers of Fear nicht raus. Ne? Nach dem
Naja, gut. Bei Medium scheint sich eher so ein bisschen oberem, wenn ich das mit.
Ja, das ist eine ziemlich gute Bezeichnung. Also es ist nicht Durchschnitt, es ist meiner Meinung, also für mich ist es besser als Durchschnitt, aber es kratzt jetzt auch nicht an der obersten Klasse auf jeden Fall. Ein weiteres Spiel, das auch sicherlich nicht an der oberen Klasse kratzt, ist das zweite Spiel, das ich gespielt habe und auch getestet habe, nämlich Werewolf the Apocalypse Bl Earthblood. Ja. Das, sagt euch das was?
Dann vom Namen her so ein Trash-Faktor drin, bestimmt.
Auf jeden Fall, mehr als Trash. Marco, dir auch nicht, oder?
Nenn den Titel doch mal.
Habe ich, achso, Werewolf the Apocalypse Earthblood.
Nee.
Okay. Das gehört zur World of Darkness Reihe, Welt. Da ist auch Vampire the Masquerade Bloodlines und so drin. Und auch die Visual Novel Vampire-Spiele. Und letztes Jahr im September kam eben schon mal ein Werewolf raus. Heart of the Forest, das ist auch eine Visual Novel. Und jetzt eben mit Earthblood Third-Person-Action-Spiel. Die Geschichte dreht sich um den Werwolf Kahal und seinen Clan. Die sind so im Kampf gegen so eine böse Militärorganisation, Andron, die es darauf abgesehen hat, die Umwelt ein bisschen zu zerstören, aufgrund ihrer also weil sie sich halt firmentechnisch ausbreiten und dadurch den Lebensraum der Tiere und Pflanzen sozusagen einschränken und kaputt machen. Und dann ist es Kahals Mission, gegen die Organisation eben anzutreten, um das zu verhindern. Und während das anfangs eher Gründe sind, um eben diesen Umwelt zu retten, wird das Ganze recht schnell zu einer persönlichen Rachemission. Auch hier wurde eher das Einmaleins des Storytellings benutzt. Man kann sich also denken, was vielleicht passiert. Er hatte, beziehungsweise hat eine Familie und dann entspinnt sich eben so eine Geschichte. Ja, ich habe tatsächlich exakt einen Sonntag dafür gebraucht, also schätzungsweise zwischen 6 und 7 Stunden auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad muss ich. Ja, der Spielablauf funktioniert so, dass ihr eine Mission bekommt in einer semi-offenen Welt. Ihr lauft dann dahin, in so eine Andron-Basis und kriegt irgendwelche Aufträge, sei es jetzt irgendwas zu hacken oder einen USB-Stick zu besorgen oder Informationen rauszufinden, die eben bestimmten Wert für die diesen Clan, diesen Werwolf-Clan haben und deren Überleben und auch gegen die Organisation zu kämpfen. Und im Prinzip ist es jedes Mal die gleiche Aufgabe, bloß mit einem anderen Gewand und auch das Setting, beziehungsweise der Stützpunkt ist eigentlich jedes Mal der gleiche, lediglich irgendwie vom Layout ein bisschen verändert. Das heißt, jede Mission ist eigentlich strukturell komplett. Ihr schleicht entweder von Raum zu Raum, um zu eurem Ziel zu gelangen, oder ihr verwandelt euch direkt in den Gegnerarealen, dann in den Werwolf, um weiterzukommen. Das ist dann eher euch überlassen. Das Schleichen ist wirklich das absolut rudimentärste Gerüst eines Schleichspiels, das es gibt. Es gibt nämlich exakt, ja, zwei Sachen, die ihr machen könnt. Ihr könnt Gegner von hinten ausschalten oder mit einer Armbrust töten. Das war's. Allerdings gibt es in den Räumen auch immer wieder Gegner, die man durch diese Stealth-Mechaniken, diese zwei Stück, nicht töten kann. Das heißt, wenn ihr dann irgendwie die kleineren Gegner alle ausgeschaltet habt, bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als irgendwann in die Werwolfform zu wechseln und dann komplett Action zu machen. Das ist eigentlich auch der Highlight des Spiels, nämlich die Kämpfe. Es gibt, glaube ich, nämlich nicht so viele Werwolf-Spiele. Ich habe mich da jetzt nicht nochmal eingelesen oder nachgeschaut, aber ich glaube, ich habe noch nie ein Werwolf-Spiel. Und das war auch so das Ding, was mich vorher direkt, also beim ersten Trailer, so ein bisschen angefixt hat, weil ich Werwolf und die Lore irgendwie mag. Und das ist tatsächlich eine recht interessante Sache, weil bisher konnte man herausfinden, dass ich nicht so begeistert bin vom Spiel oder begeistert war vom Spiel. Aber aus irgendeinem Grund habe ich tatsächlich 6 Stunden am Stück dieses Spiel gespielt und durchgespielt, weil die Kämpfe mich, beziehungsweise der Gameplay-Loop, irgendwie haben sie mich in ihren Bann gezogen. Man, das, also hier heißt diese Werwolf-Form Krynos-Form oder Krynos-Form im Deutschen. Und das ist eben einfach ein Werwolf. Und per Knopfdruck kann sich Kahal dann eben in diese Form verwandeln. Und dann gibt es halt eben so Hack-and-Slash-typisch einen schweren und einen leichten Angriff und eine bestimmte Anzahl an Spezialattacken, die man nach und nach mit so Spirit-Punkten, werden sie hier genannt, freischalten kann. Also so einen starken Sprung, der die Gegner wegnockt, oder so eine Serie von Klauenhieben, sowas in der Art eben. Und irgendwie war dieses doch sehr blutige Kampfsystem mit diesen Kombos und den Fähigkeiten irgendwie ansprechend. Obwohl jeder Gegnerraum exakt gleich ist, von denen es wahrscheinlich insgesamt hunderte gibt. Es gibt eine recht geringe Anzahl an Gegnertypen. Also es gibt so Standardgegner, die mit zwei Schlägen weg sind. Es gibt Leute mit Schild, die sind ein bisschen schwerer. Und dann gibt es eben auch so ein bisschen so zwei, drei, vier Spezialeinheiten. Die einen haben Silberkugeln. Das sind so Sniper, die sind relativ gefährlich. Die halten zwar nicht viel aus, aber machen halt sehr viel Schaden. Es gibt so Mechs, beziehungsweise einen Mech, wo ein Mensch drin sitzt, der recht stark ist. Und sonst so Heavy-Truppen, die ein bisschen mehr aushalten. Also die Gegnervielfalt ist jetzt nicht so groß. Aber irgendwie ist dieser Gameplay-Loop, war zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, so ansprechend, dass ich Lust hatte, irgendwie weiterzuspielen. Das liegt auch an der wirklich sehr guten Steuerung. Und den, ich glaube, ich meine, es waren 60 Bilder, bin mir nicht ganz sicher, hab da jetzt nicht nachgeschaut, aber es wirkte sehr flüssig und das hat tatsächlich Spaß gemacht. Alles andere am Spiel ist nicht mal mittelmäßig, ist eher schlecht. Sei es die Geschichte, katastrophal, ich habe wirklich selten sowas schlecht Geschriebenes gesehen. Das Voice Acting, also da
Noch besser.
hätten sie auch uns nehmen können eigentlich. Die Grafik, auch nicht sonderlich interessant, sehr Standard. Ja. Das Gameplay an sich ist auch Third Person klassisch, aber einfach die Art, eben da so einen Werwolf zu spielen, der die Leute einfach blutig wegfetzt, das hat dann irgendwie Spaß gemacht. Also kann ich das
Okay.
Spiel guten Gewissens gar niemandem empfehlen, aber irgendwie hat es so einen stumpfen Reiz gehabt. Nicht mal, ich glaube, nicht mal Leute, die irgendwie an dieser World of Darkness Welt interessiert sind, können da Spaß haben. Die Geschichte ist einfach so dünn, dass es irgendwie komplett Zeitverschwendung ist. Und das sage ich als jemand, der 6 Stunden gespielt hat. Also man sollte seine Zeit wirklich für irgendein gutes Spiel aufwenden. Und das Spiel kostet 50 €,
Oh.
was auch eine absolute Frechheit ist. Das ist so ein Spiel, das eigentlich, für mich ist das so im Segment von diesen A-Titeln, so 20 bis 30 €, so ein THQ Nordic-Spiel für 20 bis 30 € sollte sowas eigentlich sein. Und kein Spiel für 50 €. Das ist einfach viel zu teuer.
Das hab ich.
Und da zeigt sich, ja, das ist wirklich happig. Und da zeigt sich für mich auch wieder mal, dass so eine gestaffelte Preisgestaltung eigentlich perfekt für Spiele ist. Also so ein Witcher oder sowas, da zahle ich halt auch gern 100 €. Aber für dieses Spiel, es verdient nicht mal 10 eigentlich. Und
Ja,
trotzdem habe ich es durchgespielt, muss ich wieder sagen. Ja, das ist
du
mein kleiner
hast.
Monolog zu Werewolf the Apocalypse Earthblood.
Das ist ein
Bitte nicht kaufen.
Stockholm-Syndrom, ne? Also.
Ja, ich glaube, das so kann man es auch nennen, tatsächlich.
Okay.
Also, keine Ahnung, ich kann es wirklich nicht empfehlen. Es gibt eigentlich keinen positiven Aspekt, außer dass man ein Werwolf ist. Und wem das nicht gefällt, der hat sowieso verloren. Der muss da gar nicht hin.
Warte, wer war das? Wer?
Welcher
Wolf?
Wolf? Ah,
Oh
Schenkelklopfer.
Gott. Flachwitz Freitag ist heute.
FF.
Ja, wunderbar. Naja, gut. Dann werde ich von diesem Spiel Abstand nehmen. Ich meine, ich habe sowieso nicht sie gefasst. Ich bin auch kein großer Werwolf-Freund, muss ich sagen. Also Werwolf und
Oh, okay.
Vampire ist jetzt nicht so unbedingt meine Welt. Ich meine, kann ich auch ein bisschen was mit anfangen, aber ja, dann doch lieber irgendwelche, keine Ahnung, knapp bekleideten Anime-Girls in irgendwelchen. Naja.
Aber Vampire the Masquerade interessiert dich auch nicht? Der zweite, wenn der
Ja,
jetzt
mal gucken,
rauskommt?
mal gucken. Also ich bin jetzt nicht so hype wie andere. Aber ich
Okay.
habe das schon noch. Also, das ist ein Titel, den ich im Auge habe, weil das halt so eine große Marke. Da denke ich mir so, ja,
Ja,
das ist
eben.
so ein. Mal gucken. Aber ich habe es jetzt hier
Okay.
zum Beispiel auch nicht dieses Vampire von Dontnod gespielt, zum Beispiel.
Dontnod. Oh, ist ein super Spiel.
Ja, reizt sich wahrscheinlich dann. Ich meine, ich habe genug Spiele. Und es kommen ja auch noch viele Spiele. Denn Nintendo hat wieder ein paar Spiele angekündigt. Um mal die.
Ich muss noch einhaken. Ich habe noch ein Spiel, das ich gespielt habe,
Oh,
tatsächlich.
okay. Dann hau raus.
Ich habe mir das Sahnestück nämlich für den Schluss aufgehoben.
Ein Sahnisch klingt gut,
Ja,
jetzt habe ich
noch
wieder.
besser als Werwolf.
Es darf eigentlich nicht mal gleich ein Satz genannt werden. Da kommt auch noch ein geschriebenes Review zu Werwolf auch. Schon mal mehr noch dann lesen will und vielleicht das dann ausführlicher haben will. Es dürfte am Wochenende beides dann fertig werden. Und
Ah.
zwar habe ich gespielt, es kommt am 23. raus, also nächsten Dienstag. Persona 5 Strikers für die PS5 habe
Ah.
ich es kam letztes Jahr raus für die Switch und die PS4, nur für die PS4 in Japan unter dem Titel oder mit dem Titel Persona 5 Scramble und jetzt eben auch ein Jahr später, fast exakt ein Jahr später, eben auch hier im Westen. Das spielt wenige Monate nach dem Ende von Persona 5 und der Hauptcharakter, also Joker, kommt aufgrund der Sommerferien zurück nach Tokio, um da mit seinen Freunden auf einen Campingtrip zu gehen und wieder Zeit zu verbringen. Also spielt ungefähr so 3 bis 4 Monate nach dem Hauptspiel, sage ich mal. Storytechnisch geht es dann damit los, dass er und Ryuichi einkaufen sind und dort ein Model treffen, Alice Hiragi. Und in dem Spiel gibt es so eine App, nennt sich Emma. Es ist so eine Art Social Media App. Und Siri und Social Media in einem so. Also es ist, kann, du kannst das, sie sprechen dann auch eben wie mit Siri, fangen sie so Fragen oder sowas. Aber gleichzeitig kann man dazu auch Freunde adden und so. Und dann kriegen sie von dieser Alice eben so Freundschaftscodes. Und natürlich, wie soll es anders sein? Passiert was und die beiden, also Joker und Ryuji, werden in die kognitive Welt wieder verfrachtet, als sie sich eben mit der Alice über dieses System verbinden wollen. Das stellt sich also heraus, irgendwie ist diese App mit dieser kognitiven Welt, die wir halt auch schon Persona 5 gesehen haben, die mit der, wie hieß die App da? Palace App? Nee,
Nee,
es war die App für
das
die
waren die
Palace.
Paläste, aber es war nicht eine Palace-App. Es war irgendwas,
Genau.
was nicht mit dem Thema so zu tun hatte. Es war so unauffällig.
Ja.
Deswegen hatten sie auch.
Jedenfalls
Naja, egal.
ähnlich wie diese App. Weil ich jetzt weil ich nicht mehr. Mehr will ich zur Story gar nicht sagen, aber das passiert im Spiel in der ersten halben Stunde, also deswegen ist das
Ja.
jetzt meiner Meinung nach auch kein großer Spoiler. Die größte Änderung, wenn man da schon mal vielleicht einen Trailer gesehen hat und das mitbekommen hat, ist natürlich das Kampfsystem. Das Ganze ist nämlich kein JRPG mehr, sondern eher ein, ja, Action-Muso-Spiel. Das heißt, statt rundenbasierten Kämpfen gibt es jetzt Schnetzel-Action, Third-Person-Kampfsystem mit sehr, 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 sehr vielen Gegnern. Also
Massenschlachten.
ja, genau, Massenschlachten. Wer Muso-Spiele eben wie Dynasty Warriors oder auch Hyrule Warriors kennt, der fühlt sich da wahrscheinlich direkt zu Hause. Ich hingegen habe bisher nur Dynasty Warriors 8 ein bisschen gespielt und 99 Nights auf der 360. Bin also in dem Genre jetzt nicht so richtig beheimatet, aber Persona ist einfach eine Instanz und eine geile Marke und wollte ich das Spiel unbedingt spielen.
Ich
Ja,
auch.
wie funktioniert das Ganze in Persona? Direkt Empfehlung, kann ich sagen. Wie funktioniert das Ganze? Ihr stellt euch eine Gruppe von 4 Personen zusammen. Das sind die ganzen Charaktere, die ihr eben aus dem Vorgänger kennt. Man muss dazu sagen, dass Persona 5 Royal
Ignoriert wird, ne?
nicht genau ignoriert wird. Also der neue Charakter, den es da gibt, ist nur einer. Ge
Ist eine Figur.
genau, die ist nicht dabei. Also das läuft, der Kanon ist sozusagen Persona 5 und damit geht die Geschichte auch weiter. Das heißt, ihr habt eben einen, könnt 4 Charaktere wählen, da kommt auch ein neuer dazu. möchte jetzt nicht sagen, wer das ist, aber den trefft ihr auch in der ersten halben Stunde, Stunde. Und dann geht es eben in diese Dungeons, die diesmal Gefängnisse genannt werden, nicht Paläste wie eben im Vorgänger. Und da wird sich dann durchgeschnetzelt. Man kann seine Gruppe aber auch jederzeit an Checkpoints ändern. Das heißt, ihr seid nicht von Anfang an auf diese vier Leute, beziehungsweise drei Leute festgesetzt, denn Joker ist immer in der Gruppe, war ja auch im Original so, also Joker muss man immer in der Gruppe haben und die anderen drei kann man dann eben frei wählen. Das geht sowohl während der Erkundung und im Kampf kann man eben zwischen seinen vier Charakteren dann wechseln. Während der Erkundung eben auch und an Checkpoints kann man alle Charaktere auswählen und wechseln. Im Kampfsystem hat dann jeder Charakter eine leichte und schwere Attacke, also so klassisch wie ein Schnetzler. Und die leichten Attacken an sich relativ ähnlich bei den Charakteren. Da ändert sich nur, dass eben die ausgerüstete Waffe eine andere ist. Also Panther hat halt die Peitsche, die sie auch im Hauptspiel hat. Und Joker hat, was hat Joker denn? Weiß ich gerade nicht. Ryuji hat auf jeden Fall einen Baseballschläger oder so, sondern einen Golfschläger, irgendwas Brachiales.
Ja, verrat aber nicht zu viel zu den genau. Figuren, welche vorkommen, weil das könnte ja
persönlich. Okay, das stimmt auch so. Also, ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja, Leute, die Persona 5 nicht gespielt haben, kann ich schon mal sagen, sollten vielleicht aber auch so oder so einen Bogen um das Spiel machen, weil es knüpft storytechnisch natürlich schon ein bisschen auch an. Ergreife ich jetzt direkt mal vorweg bei dem, was ich sagen wollte. Aber wenn man Persona 5 nicht gespielt hat, fühlt es sich für mich ein bisschen verschwendet, an Persona 5 Strikers zu spielen. Das hat natürlich eine komplett eigenstehende Geschichte und die, also ich habe es, muss sagen, noch nicht durchgespielt. Ich bin, glaube ich, so bei der Hälfte, die auch keine Bezüge jetzt zum Vorgänger wirklich. Aber durch das Setting und eben auch diese kognitive Welt und die Charaktere kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, dass man sehr viel Spaß mit dem Spiel hat, weil viel Persona 5 Strikers lebt schon viel dadurch, dass man eben auch die Charaktere kennt.
Das habe ich auch in anderen Tests.
Also es ist jetzt nicht wie Metal Gear Solid 4, dass man das ist für mich das Kernelement irgendwie. Also man kann es spielen, wenn man Persona 5 nicht gespielt hat, aber man verpasst halt viel oder vermisst halt vielleicht mal. Aber es ist jetzt nicht wie bei Metal Gear Solid 4, dass man irgendwie das Spiel komplett nicht versteht, wenn man da die Vorgänger nicht gespielt hat. So schlimm ist es nicht.
Naja, aber ich hatte halt gelesen, dass wenn man das Persona 5 Strikers spielt und man hat Persona 5 nicht gespielt, dass man erstmal da nicht sonderlich viel Spaß mit hat, also beziehungsweise, dass man nicht da reinkommt und dass, wenn man Persona 5 danach spielen möchte, dass man sich dann schon ziemlich gespoilert hat, weil, naja, man kennt ja dann die Figuren.
Ja, genau, also gespoilert, also, ja. Ich habe es ja vorhin gesagt, die Charaktere sind eben alle die in Persona 5 waren. Das heißt, in Persona 5 ist das so, dass man nach und nach Charaktere sammelt, wer das nicht kennt oder was heißt sammelt. Man trifft die Charaktere und sie schließen sich der Gruppe an. Und die sind hier natürlich alle schon da sie eben ein Sequel ist. Ja. Das heißt, wenn ihr die kennenlernen wollt und ihre ganzen Quirks und Gegebenheiten, dann müsst ihr halt in Persona 5 spielen. Und wer das nicht spielt, der verpasst einfach diese ganzen zwischenmenschlichen Momente auch. Das Problem ist nämlich, dass, oder, ja, für mich war es kein Problem bisher, aber für einige könnte es ein Problem sein, in Strikers gibt es diese Social Links nicht mehr. Es gibt ein Bond-Level, nennt sich, oder Bond-System nennt sich das. Das ist einfach die Beziehung der Gruppe zueinander, wird da dargestellt. Und dieses levelt man automatisch im Spielverlauf auf und durch das Erfüllen von bestimmten Aufträgen, die Charaktere geben, die dann in Dungeons oder so sind, kille x Gegner, beispielsweise. Und dadurch werden dann irgendwie passive Fähigkeiten freigeschaltet oder so. Und die können dann mit Punkten verbessert werden. Aber Social Links oder so und dementsprechend auch Treffen mit den Charakteren in der Freizeit gibt's nicht. Das heißt, jegliche Interaktion auf 1:1 Ebene fällt halt sehr flach. Das ist eigentlich fast nur in der Gruppe. Wer also wirklich irgendwie mit den Charakteren was machen will oder die kennenlernen will, der muss Persona 5 spielen. Das ist eigentlich unabdingbar. Persona 5 ist sowieso ein Meisterwerk, deswegen sei es jedem empfohlen. Oder Persona 5 Royal, ja, wie auch immer.
Definitiv.
Aber wollte noch zum Kampfsystem was sagen. Ich habe ja gesagt, dass ich schon zwei andere Musus gespielt habe und da auch aber eigentlich nicht so wirklich drin bin, weil ich das immer irgendwie recht langweilig finde. Egal welche Lizenz. Gut, Hyrule Warriors habe ich nicht gespielt, da kann ich jetzt nichts dazu sagen, aber normalerweise ist es ja so, dass man einfach Gegnerhorden platt macht mit den Angriffen, die man halt hat. Und irgendwie spielt sich, also zumindest bei Dynasty Warriors, haben sich die Charaktere alle recht ähnlich für mich als Laie gespielt. Hier ist es tatsächlich so, dass, ich nenne jetzt einfach keine Namen und auch nichts, aber die Charaktere sich bei leichten Angriffen, wie gesagt, recht ähnlich spielen. Aber wenn man dann mal die Kombos auspackt oder auch schwere Angriffe oder eben natürlich die Persona-Fähigkeiten, die auch eine große Rolle spielen, dann ist jeder Charakter sehr einzigartig. Also ein Charakter, der holt zum Beispiel das Motorrad bei einer schweren Kombo raus.
Oh, ich weiß wer.
Marco weiß wahrscheinlich, welcher Charakter. Ja, und das ist schon cool. Also das sind so kleine Sachen, die schon echt Spaß machen. Ein Gegner kann sich beispielsweise, ein Partymitglied kann sich auch in den Bus verwandeln bei einer Kombo.
Ah, okay, oder auch bei Erkunden. Das kann ich mir vorstellen.
Oder auch beim Erkunden, was natürlich super ist, weil dann bist du schneller. Ähnliches Feature wie in Persona 5, diese Zwischendungeons da, die es gab. Nicht die Paläste, sondern eben das andere.
Die U-Bahn.
Da konnte man ja auch dann fahren. Ja, genau. Und auch Fernkampfwaffen sind wieder mit von der Partie. Das heißt, jeder hat eben seine spezifische Fernkampfwaffe, mit dem man dann Gegnergruppen, in dem Fall eben Gegnergruppen, nicht oder auch einzelne Gegner, aber staggern kann. Und wie gesagt, auch die Personas der jeweiligen Charaktere spielen eine Rolle. Oder auch die Personas, die man eben als Joker einfangen kann, weil er ja die Wildcard ist, so wird es immer genannt. Er hat die Fähigkeit, eben mehrere Personas zu beschwören. Also, ich sag mal, wie Pokémon, sagen wir mal wie Pokémon. Man sammelt eben diese Kreaturen, diese Personas und kann die eben für den Kampf nutzen. Und ja, diese Kraft hat eben nur Joker, mehrere zu benutzen. Und das ist eben auch wieder ein großer Punkt in dem Spiel. Und auch meiner Meinung nach so das ein großer Unterschied zu anderen Musou-Spielen, wo man eben nur so normale Angriffe hat, dass man hier eben auch diese ganzen und zwar sehr, sehr viele Persona-Fähigkeiten hat. Während im Hauptspiel, also in Persona 5, dann meist nur so Single-Target-Attacken verfügbar sind bei den ganzen Personas, ist es hier dann so, dass man diese bekannten Fähigkeiten, also wie Agi oder Bufu, also Feuer- oder Eisattacke, einfach einen bestimmten Radius hat um die Charaktere herum. Man hat also immer AOE-Angriffe. Im Hauptspiel ist es ja so, dass das dann immer erstmal Single-Target-Attacken sind, die mit den Levelaufstiegen dann stärker werden und später schaltet man dann eben auch die AOE-Variante der jeweiligen elementaren Attacken. Hier ist es eben direkt so, dass man einen AOE-Angriff hat. Und da ist es dann so, dass die verstärkten Varianten des Angriffes einfach den Radius erhöhen und halt ein bisschen mehr Schaden machen. Und wichtig ist in dem Spiel, gerade auf Mittel, und auf Schwer habe ich nicht gespielt, aber da vermutlich dann eben auch, Debuffs und Buffs, also die haben wir auch wieder. Diese Rakunda, Takuja, ich weiß gar nicht, wie die eben Fatata heißen, wo man eben den Angriff oder die Defense stärken kann von seinen Charakteren oder den Angriff und die Verteidigung der Gegner senken kann oder ich glaube, den kritischen Schaden erhöhen kann, sowas eben. Also man hat trotz der Tatsache, dass das Ganze irgendwie ein Musou-Spiel ist, sehr viel Taktik dabei. Und das sieht man auch daran, dass sich dann, wenn man das Persona-Menü öffnet mit R1, hält das Spiel, es geht eher in Slow-Mo, sag ich mal, es hält nicht an, aber es geht in sehr, sehr langsames Slow-Mo, sodass man wirklich gut wählen kann, was mache ich denn für eine elementare Attacke, weil natürlich hat jeder Gegnertyp auch eine bestimmte Weakness, eine Schwäche, die man ausnutzen kann. Also ein Gegner, der aus Feuer besteht, wird aller Voraussicht nach relativ schwach gegen Eis sein, beispielsweise. Und da muss man halt eben ausloten, wie nutze ich denn die Schwächen am besten aus, was für einen Angriff mache ich, und dann schaltet man oder sieht man nach und nach dann auch wieder, welcher Gegner schwach gegen was ist, wenn man halt eben die Attacken benutzt, beispielsweise. Generell ist eben das Nutzen der bestimmten Fähigkeiten und auch das Buffen der eigenen Charaktere und die Buffen der Gegner extrem wichtig und geht auch mit diesen Quick-Menüs, die sie da eingebaut haben, sehr, sehr gut von der Hand. Also ich habe mich da zu keinem Zeitpunkt irgendwie verlangsamt gefühlt im Kampf. Ich fand das alles super. Und ja, es ist wirklich, ich habe auf Mittel angefangen und dann auf Leicht geswitcht, muss ich gestehen. Und schon auf Mittel ist es wirklich essentiell, da das zu machen. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich nicht allzu gut in dem Spiel. Deswegen habe ich dann auch auf Einfach gestellt. Und selbst da ist es sehr hilfreich, sich auch zu buffen und die Waffen. Also für mich ist es ein schweres Spiel. Aber ich bin auch, wie gesagt, in dem Genre nicht wirklich so. An sich ist das Kampfsystem wirklich super. Also ich kann wirklich gar nichts sagen. Und das ist halt auch die größte Neuerung. Nahezu alles andere ist halt irgendwie gleich. Oder man kennt das halt eben schon, weil die Systeme sich nicht so krass verändert haben. Aber da ist eben die größte Änderung. Das Einzige, was mich stört, hängt aber weniger mit dem Kampfsystem zusammen, sondern eher dem Spiel an sich, ist, dass während der Kämpfe durch die komplette Vielfalt dieser Farben und Effekte es sehr, sehr schwer ist, den Überblick zu behalten. Wenn du das in den rundenbasierten Kämpfen hast, die ganzen Effekte, dann ist es trotzdem recht einfach, immer noch zu sehen, was jetzt Sache ist. bei einem Echtzeitkampfsystem wie hier, das eben auf Action ausgelegt ist und auch auf Ausweichen ab und zu, weil man natürlich auch ausweichen kann, wenn die Gegner Attacken machen, und auch auf spezielle Buffs und Debuffs und so, wenn da sehr viele Effekte auf dem Bildschirm kommen, dann ist es sehr, sehr schwer, irgendwie die Orientierung zu behalten teilweise. Und das ist halt vor allem dann ärgerlich, wenn irgendwie auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad ein Gegner mit einer Special-Attacke 2/3 vom Lebensbalken abzieht. Und dann sieht man die Attacke irgendwie nicht, weil halt irgendwie Effekte durchs Bild wabern. Das ist ein bisschen nervig. Und auch die Stamina, also man hat wieder diese SP-Leiste, ich glaube, es heißt Stamina, die benötigt werden, um eben Persona-Attacken zu... Bitte? Achso, ich dachte was. Die man benutzt für die Persona-Attacken, die ist relativ spärlich, was dann ein bisschen doof ist, gerade am Anfang, weil die Fähigkeiten doch recht teuer sind. Und wer Persona kennt, der weiß, dass man diese SP-Tränke nicht wie Santa Meer kaufen kann, sondern die sind dann immer in Automaten und immer limitiert. Und das ist halt gerade am Anfang schon eine große Hürde gewesen. Vielleicht bin ich auch einfach sehr schlecht. Das kann auch sein. Weiß ich jetzt nicht genau. Und ansonsten habe ich ja schon gesagt, dass es keine Social Links gibt. Das heißt, man verbringt eben weniger Zeit mit den Charakteren im Duo, und sondern eben den Großteil in der Gruppe. Was aber auch seine Vorteile hat, das Ganze ist ja so eine Art Roadtrip auch. Phantom Thieves sind ja auf ihrer Reise quer durch Japan, aufgrund bestimmter Gegebenheiten. Und das schweißt natürlich dann schon auf eine andere Art zusammen, als es vielleicht so ein 1:1 Unterhaltung hat. Und das hat auch was.
Kannst du ein paar Orte nennen? Yeah.
Ja, also man fängt halt wieder in Tokio an. Ja, gut. Dann gehen sie nach Shibuya, wenn ich mich... Okay, danach... Oder ist Shibuya, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ich habe mir das nämlich... Das habe ich nämlich aufgeschrieben.
Ja, nee, Shibuya gehört ja noch zu Tokio, also zu...
Ach, das ist, lass mich ganz kurz nachschauen. Ja. Das interessiert mich jetzt also auch. Ich weiß Richtung, nicht auswendig.
Westen fahren, dann...
Sapporo ist es nicht. Also sie... Ach, ist Shibuya, Sendai, ach so, nach Hokkaido Sapporo. Sogar.
Okay, nach Norden.
Du kennst dich mit der japanischen Geografie scheinbar deutlich besser aus.
Ja, okay.
Ist, Okinawa sind sie noch.
Oh, Kyoto. Okinawa, die ganz Süden, ganz im Norden, okay.
Osaka.
Ja gut, die großen Städte, klar, dann
Osaka. Mehr will ich nicht sagen.
Okay, aber das ist schon mal cool.
In Osaka bin ich auch noch nicht. Ja, ja, das ist schon cool. Also das hat so ein Roadtrip-Flair. Ja, das ist schon cool. Also die mieten sich dann, oder was heißt mieten, sie bekommen von, wie heißt der? Der Kaffeeinhaber.
Ja. Chibo. Denn
boah. Starfucks.
Nee, so heißt er nicht.
Ich weiß, wen du meinst.
Von ihm bekommen sie so ein Wohnmobil, und das ist halt schon geil. Es hat einfach was. Es ist irgendwie cool. Ja. Macht einfach Spaß.
Es ist cool. Das.
Ja. Also, wer die Social Links geliebt hat, sie gibt's leider nicht mehr, aber Charakterentwicklung ist trotzdem da, aber eben halt anders. Also, es ist halt nicht so, dass man auch diese Nebencharaktere gut kennenlernen. Also man hatte ja auch viele andere Social Links, die nicht in der Hauptgruppe waren, ohne da mehr zu sagen. Und die sind aufgrund Gegebenheiten halt nicht alle dabei. Einer ist beispielsweise einfach im Urlaub, das heißt, man trifft ihn nicht, etc. Das heißt, dahingehend gibt es weniger. Vielleicht ist es aber einfach aufgrund der kürzeren Dauer vom Spiel auch ganz gut so. Weiß ich aber nicht, da ich es ja noch nicht durch habe. Aber ich glaube, es wird so. Also ich bin jetzt schon bei 20 Stunden tatsächlich. Es könnte also tatsächlich so auf 40, 50 Stunden rauslaufen. Trotz der Tatsache, dass es nur einen Monat Spielzeit ist. Also zwischen August und September spielt das. Im Hauptspiel ist es ja ein ganzes Schulsemester. Nee. Oder fast Jahr. Es spielt trotzdem noch ziemlich lang. Dennoch hätte ich, also im Vergleich zu Persona 5 ist es eben dann doch kurz. Und da glaube ich eben, dass so viele Social Links es vielleicht auch fast künstlich gestreckt hätten. Weil vom Pacing her gab es für mich jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten, wo ich sage, ach, hier hätte man jetzt doch mal was einbauen können. Es ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut gepaced. Deswegen ist die Kritik vielleicht gar nicht so angebracht. Ich bin mir da selbst noch ein bisschen unsicher, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ja gut, ist ja auch ein anderes
Spiel. Eben. Und es muss halt auch auf eigenen Beinen stehen. Und ich finde, das macht es dahingehend sehr gut. Es hat, wie gesagt, dieses Bond-System, das anders funktioniert, aber auch coole Sachen hat, weil man eben sich selbst entscheiden kann, was man dann freischaltet. Also man schaltet zwar automatisch was frei, muss es aber halt dann mit Punkten kaufen. Also da gehört dann halt irgendwie Erhöhung der Stats dazu oder automatisches Heilen nach Kämpfen. Das ist mit Abstand das Beste, was es gibt. Ist auch sehr teuer. Bessere Drop-Chancen für Masken, also für die Personas und. Also es macht viel Neues in der Hinsicht auch. Aber es bleibt auch viel beim Alten. Die Sache, die Persona 5 Strikers auf jeden Fall besser macht als zumindest das originale Persona, in den Dungeons vor allem und auch eben in der Story, wie ich ja gesagt habe, ist eben Pacing. Während bei Persona 5 der Kalender oder ja, die Tage ja relativ strikt sind und eigentlich alles dann Zeit voranspringen lässt, ist es hier so, dass man in den Palästen, also beziehungsweise Gefängnisse heißen sie ja hier, rausgehen kann, ohne dass irgendwas passiert, um sich eben zu heilen oder Ausrüstung zu kaufen. Und das macht das Ganze irgendwie besser, finde ich.
Stressfreier, hat irgendwie, wahrscheinlich.
Genau, du sagst es, stressfreier. Das ist sehr gut. Und die ganzen Abschnitte sind auch nicht so lang gezogen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es in Persona 5 Royal ist, weil das soll ja besser sein vom Pacing her,
ja,
da ich es nicht gespielt habe. Aber im Vergleich zum Original ist das Pacing der Dungeons wirklich deutlich, deutlich besser. Genau. Abschließend will ich einfach sagen, dass sich das Spiel wirklich für mich direkt wie ein Nachhausekommen angefühlt hat. So kann ich es für mich am besten beschreiben. Ich habe Persona 5 ja bei Release gespielt und auch für uns getestet und ich habe es, als ich fertig war, glaube ich, 110 Stunden gespielt gehabt. Also wirklich, wirklich lang.
Ja, ich
und
auch.
Man kennt einfach nach dieser Zeit die ganzen Eigenheiten der Charaktere. Man kennt alle Menüs, man weiß, wie der Stil ist. Man kennt einfach alles. Und das hat das Spiel halt ausgemacht. Und das ist bei Persona 5 Strikers direkt da. Ich hatte direkt so ein warmes, wohliges Gefühl, als ich das Spiel gestartet habe. Das fängt mit einem schönen Intro an, mit einem geilen Song.
Ja.
Das ist toll. Ja, du kriegst so eine gewisse Anzahl an Liedern freigeschaltet. Also, ich hatte beispielsweise für den Kampf, da gibt's halt einen neuen Remix von Last Surprise. Und du hörst, wenn du einen Spieltag hast, kriegst du halt das originale Last Surprise, beispielsweise. Gibt da noch mehr, aber mir ist das jetzt gerade eingefallen. Und wenn du auf der Switch brauchst du einen Spielstand von, ich glaube, Super Smash Bros. Brauchst du dafür.
Oh,
dann
okay.
Kriegst du die Songs da. Warum es Super Smash Bros. Ist, weiß ich nicht.
Ja,
wahrscheinlich, weil es Joker als Charakter gibt.
Genau.
Aber.
Also, ja. Es gab ja keinen Person. Es ist ja kein Person. Erscheint das Strikers 5.
Genau.
Ziemlich doof, oder?
Ja, da ist so die Frage, also wenn man das auf PC oder Switch spielen will, lohnt es sich fast schon, ein Walkthrough oder sowas anzugucken, weil wir hatten es ja am Anfang, die Story und die Charaktere, das ist wirklich das Integrale von Persona 5. Und wenn man das nicht alles kennt, dann macht es vielleicht wirklich weniger Spaß.
Oder,
also,
oder den Anime.
Verstehe nicht, wieso es jetzt im Zuge dessen nicht direkt Persona 5 Royal. Ach stimmt, es gibt auch ein Anime.
Mhm.
Das habe ich schon wieder vergessen. Den gibt es ja auch zu 4 und 3, hast recht. Ja, wer sich da wenigstens behelfen will, der kann zumindest den Anime gucken. Aber eigentlich hätte Atlus hier vielleicht einfach Persona 5 Royal für den PC auch veröffentlichen sollen und für die Switch. Das hätte dem Ganzen geholfen, dass man wenigstens irgendwie ein bisschen reinkommt schon mal.
Ja, ich weiß ja nicht, vielleicht haben die einen Deal oder sich vorstellen. Aber keine Ahnung.
Ich weiß es echt nicht. Ja. Ansonsten, die Synchronsprecher sind natürlich, also im Englischen zumindest, alle gleich. Und genauso super wie auch vorher. Ist genauso wundervoll mit Liebe vertont wie auch das Hauptspiel. Und mir sind jetzt auch von der Lokalisation her jetzt keine Fehler oder so aufgefallen. Wobei ich natürlich jetzt auch das japanische Spiel nicht wirklich, also das japanische nicht dann kenne. Aber auch Schreibfehler oder so gar nicht gesehen. Ich sehe tatsächlich immer mal wieder so in kleineren Produktionen und auch bei Yakuza ist mir schon aufgefallen, dass doch mal so sich ein paar Schreibfehler einschleichen. Aber hier bisher schaut es eigentlich ziemlich gut aus. Ich spiele es mit englischen Untertiteln und halt mit englischer Sprachausgabe. Und ja, da alles super. Weiß gar nicht, ob es da jetzt auch schon Deutsch gibt. Bei Persona 5 Royal haben sie ja Deutsch. Aber hier bin ich mir jetzt gar nicht sicher, da ich es eh direkt auf Englisch gestartet hatte. Ich glaube, es gibt es aber nicht. Ich glaube, es gab nur Japanisch und Englisch zur Auswahl. Sowohl für Sprache als auch für Schrift. Genau. Ja, abschließend kann man sagen, dass obwohl Persona 5 Strikers vom Gameplay her sehr viel anders macht, es sich einfach wie ein sehr, sehr wertiges Sequel anfühlt und im Gegensatz zu sowas wie Persona 4 Arena oder auch Arena Ultimax oder auch Dancing All Night, was auch immer, von der Geschichte einfach deutlich solider ist, viel passender und weniger ungezwungen wirkt. Also Persona 4 Dancing All Night wirkte für mich, der sehr großer Persona 4-Fan ist, so ein bisschen gezwungen und gewollt. Also die Geschichte war nicht so gut, sie war auch sehr im kleinen Rahmen. Und hier aber hingegen denkt man wirklich, oder merkt man wirklich, dass es ein richtiges Sequel ist, das eine ausgedachte, gute Story hat und man sich überlegt hat, okay, was ist denn der Kniff, den wir anders machen? Okay, wir geben dem Ganzen ein anderes Kampfsystem. Und so wirkt es. Es ist vielleicht gar nicht die Intention gewesen, aber so wirkt es zumindest. Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, wie es bei Hyrule Warriors ist, ob das da auch, ob da auch eine gute Geschichte hintersteckt oder ob man da einfach gedacht hat, komm, ich klatsche die Zelda-Lizenz auf dem Muso drauf. Aber hier ist es wirklich nicht so. Hier ist es wirklich ein richtig gutes Spiel mit einer guten Geschichte. Und das freut mich richtig. Ich kann also das Spiel wirklich jedem empfehlen, der irgendwie Persona-Fan ist und auch Lust auf die Phantom Thieves und irgendwie weitere Abenteuer mit denen hat. Und ich denke auch, dass Freunde vom Musou-Genre da mal reinschauen können, weil es einfach für mich zumindest viele Elemente anders macht als normale Musou-Spiele. Problem ist halt, dass man bei der Geschichte wahrscheinlich sich etwas verloren fühlen könnte dann. Ja, aber die ganzen Details und Kleinigkeiten sind dann halt einfach nicht da, nicht kennt. Aber im Gesamten auf jeden Fall bisher Spiel des Jahres absolut für mich und große, große Empfehlung.
Wird's gleich bestellt.
Und an der Stelle nochmal Danke an Koch Media für den Code übrigens, den wir bekommen haben für die PS4, PS5-Version. Ja, ich spiele so, also es ist die PS4-Version auf PS5, aber
Ach so,
ich hatte
okay.
nach der PS5-Version gefragt und habe halt den Code halt bekommen. Das,
Na gut, na gut. Ja, dann danke für den Ausführungen. Das hat mich, ich habe ja schon ins Auge gefasst. Ich war noch am Zögern, aber jetzt hast du mich restlos davon.
das freut
Dann
mich.
wird da.
Es lohnt sich wirklich. Es ist
Ja,
super.
direkt nach der Aufnahme. Ja.
Muss noch ein paar Tage warten bis Dienstag.
Ja, ach, ja gut, wenn ich es schon mal bestelle, dann rechtzeitig. Ich brauche ja ein neues. Ich spiele ja
Stimmt.
aktuell. Ich habe ja Aegis Rim. Eigentlich wollte ich. Ist egal. Da wir ja gerade von Strikers gespielt, das ja auch, wollte halt vorher gespielt haben. Aber auf der Switch gibt es noch viele andere Spiele. Und die hat Nintendo jetzt diese Woche angekündigt. Na, wie war die Überleitung?
Hervorragend.
Ai,
Hey,
Sensei.
die war
Nani?
super.
Fantastisch, oder? Ja, Nintendo hat ein neues Nintendo Direct angekündigt und auch gezeigt. Und Nintendo Direct, wie lange das letzte her ist, schon Ewigkeiten. Deswegen waren alle vollster Freude, vor allen Dingen, weil die ja jetzt umgingen. Das war eine Offenbarung und deswegen wollten alle zugucken, auch wenn du gesagt hast, dass die jetzt erstmal nur die Spiele vorstellen und draußen sind oder die ersten Halbjahr von 2021 erscheinen werden, die Freude zu bremsen. Aber kleiner, ja, Spoiler, paar Titel, die erst im nächsten Jahr erscheinen werden. Den Auftakt machte direkt so, haben die einen so ein bisschen reingelegt, muss ich sagen. Also die haben halt Xenoblade Chronicles 2 gezeigt und offensichtlich, wie ich gelesen habe, auch viele andere haben gedacht so, boah, die machen jetzt noch einen weiteren Teil davon, weil von Xenoblade Chronicles 2 gab es ja noch so eine Erweiterung, Torna, die auch super gut war, also auch sehr, sehr umfangreich, also fast wie das Hauptspiel. Habe ich auch sehr gerne gespielt und da dachte ich mir, boah, geil. Aber dann ist mir so nach und nach aufgefallen, die Szenen, die da zeigen, das ist alles aus Xenoblade Chronicles 2, also aus dem eigentlich mit einem anderen Vertonen. Da dachte ich mir so, okay, ah, okay, das ist irgendwas für Smash. Und ich hatte recht, die haben einfach nur eine neue Smash Bros. Ultimate angekündigt, und zwar Pyra und Mythra. Also es ist ja eine Figur quasi, die verwandeln kann. Allerdings immer noch Homura und Hikari, weil ich hab Xenoblade auf Japanisch gespielt. Und da heißen die Figuren halt anders. Aber das war schon mal so ein, da dachte ich mir, passt, glaube ich, sehr, sehr gut in Smash Bros. An, aber ich habe mit Smash Bros. An.
Ich glaube, du kannst dir die Antwort denken, da ich ja keine Switch habe.
Ja, gut, okay. Ja, gut.
Smash Bros., das habe ich beim David, hat der ist davon.
Ah, okay. Ja, gut, es gibt eine riesen Fanbase halt, ne? Egal.
Wahnsinn.
Dann können wir das überspringen. Dann wurde Fall Guys für dich, können wir auch überspringen. Das kommt ein bisschen spät, ne? Ich glaube, der Fall Guys Hype ist eigentlich schon vorbei, aber vielleicht flammt das nochmal auf für
Ja,
nächste Woche.
vielleicht zündet es ja nochmal auf der Switch.
Kann gut sein, kann gut sein. Das ist eine andere Spielerschaft. Kann sein, dass das jetzt nochmal dann eine kurze Zeit dann durch. Outer Wilds wurde auch angekündigt, wo ich eigentlich dachte, das wäre schon, aber offensichtlich.
Outer Wilds, das war
Das mit dem Raumschiff und ich glaube
Planeten?
22 resettet.
Das,
Rätsel
was
lösen.
der Josojan angepriesen hat, auf jeden Fall, ne?
Ja, auf
Also.
jeden Fall kein schlechter Titel, kein schlechter. Dann kam mein absolutes Highlight. Und zwar Remakes von den Famicom Detective Club. Das sind Visual Novels und da haben sie was Uraltes halt raus. Die stammen von 1988, jetzt komplett remaked. Und zwar zwei Teile davon: The Missing Hair und The Girl Who Stands Behind. Das
Ist
eine
es Famicom oder Famicom?
Famicom Detective Club heißt die Reihe. Visual Novel Reihe, also Mystery Reihe. Das ist ein
Ach so,
Rätsel
ich dachte, es
lösen.
wäre Anspielung auf die Konsole.
Bitte?
Ich dachte, es wäre Anspielung auf die Konsole.
Ja,
Die Famicom.
es ist ja auch damals auf dem Famicom, also auf, also.
Okay.
Von daher passt es schon. Jetzt passt es nicht mehr so, aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute das überhaupt begeistert. Also Ich freue mich drauf, großer Visual Novel Fan, und es sah sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Und dann ist es auch noch sowas Altes quasi, was jetzt nochmal remake, so eine Art, ich sag mal, Golden Gem, also aus der, ja, es gibt ja einige, die gehen einfach verloren, weil sich auch keiner dafür interessiert. Aber hier, es wundert mich sogar, ich weiß gar nicht, ob jetzt Nintendo sich dabei denkt, damit könnten sie Geld verdienen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja auch in Japan ein Riesending, wo die Leute sich jetzt so drauf freuen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich weiß, der Lukas, der hat auch Interesse daran.
Mega, also als du mir das vorhin gesagt hast, dachte ich auch, jetzt muss ich direkt die Switch kaufen. Aber es hindert mich immer noch die Hoffnung, dass doch noch ein Pro-Modell oder sowas kommt. Also, wenn dann das Famicom Detective Club draußen ist, weiß ich nicht, ob ich noch lange warten kann. Ich habe so Bock drauf. So
Ja,
viel.
der dauert auch nicht
also,
lang.
apropos.
Wann kommt's denn?
Am 14.
Oh, so bald. Ich
Ja.
will eigentlich keine Switch kaufen jetzt, aber.
Ich,
Oh.
also es gibt einen Wehmutstropfen quasi, die Spiele sind separat. Es ist kein Bundle, sondern die sind einzeln. Beide
Ist
Teile
das
separat
gut?
kaufen. Bitte?
Ist doch nicht gut.
Also als Bundle wäre es eigentlich cooler, fände ich so. Naja, mal
Ja,
gucken.
genau.
Also ich hoffe zumindest, dass es auch eine Retail-Fassung davon gesagt.
Das ist so ein Download-Titel dann
Weiß
erstmal.
ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Die haben es ja jetzt nur vorgestellt. Vielleicht könnt ihr mal kurz bei Amazon, dann haben die das.
Man muss
Und
zumindest hoffen, dass es nicht so eine Limited Run Edition wird, dann so teuer.
ja, also Amazon zeigt nicht. Das heißt, es wird erstmal ein Download-Titel bleiben. Ja, darf.
Aber apropos
Apropos
Visual
Popo.
Novel Fans, popopopo.
Popo.
Bei uns auf dem Channel spielt ihr ja Dokkomi.
Ja, Doki
Ne,
Doki,
Quatsch,
Doktor.
Dokkomi. Boah. Ja.
Ja, da muss noch die dritte Folge kommen.
Da reagiert der Jan spannend auf das Durchspielen,
Ja.
auf das Let's Play von Marco.
Wie gut, dass
Und
er gerade
da
nicht
kommt
da
es auch
ist.
so. Da kommt ab und
Ja.
zu so, Nani!
Ja, also Famicom Detective Club ist plus meinerseits, ich weiß nicht, ob es begeistert. Ich empfehle unseren Zuhörern einfach mal hier den Trailer zu gucken. Die haben das relativ schick neu aufgemacht. Also das sieht echt schick aus. Ist natürlich kein 3D, sondern alles gezeichnet. Aber es sieht dann
Gut.
ja.
Ja. Gut,
Sam.
kurze Frage, ne?
Ja.
Kurze Frage zum Doki Doki.
Ja.
Da gibt es dann einen Charakter namens Yuri, aber das ist nicht ein sowjetischer Kosmonaut.
Oh, nee, nicht Juri Gagarin.
So,
ja.
ja.
Ist auch nicht ganz so. Samurai Warriors 5 wurde für die Switch angekündigt. Also, wir haben ja gerade.
Keine Ahnung.
Ja, es ist ein Musou-Titel halt, ne? Also hatten wir Strikers und das ist jetzt quasi schon fast die Originalreihe. Die Originalreihe ist ja dieses Dynasty Warriors
Dein ist ja so.
und das ist Samurai Warriors, das ist halt die japanische Variante davon. Viel klar, klar.
Noch japanischer als dein ist.
Dynasty Warriors ist chinesisch.
Geht das?
Ist
Wollte auch gerade
chinesisch.
sagen, Dynasty Warriors ist ja
Ah,
chinesisch, ja.
verdammt. Ja.
Ich bin ein Ketzer jetzt. Oh,
Ja,
scheiße.
hasse ich als als spielt
Ich
in
gehe
der
jetzt heulen.
Sengoku-Zeit, das heißt, wir haben die Charaktere wie Nobunaga und ich kenne mich da jetzt nicht ganz so aus. Eine Freundin von großer Fan dieser Ära und kennt da auch alle Feldherren oder ich kenne da jetzt nicht. Vielleicht ist der Titel was für sie, wahrscheinlich. Für mich nicht, für euch wahrscheinlich auch nicht.
Ist das denn von einem japanischen Entwickler?
Ja, ist voll. Ja, und The Legend of Mana ist auch als ein Remaster angekündigt worden. Nicht zu verwechseln mit Secret of Mana oder Trials of Mana, sondern das ist der vierte Teil. The Legend of Mana, der ich glaube.
Das vom DS?
Keine Ahnung. Ich dachte, das wäre jetzt ein. The Legend of Mana wäre jetzt die erste. Das wäre bisher noch. Also im Westen. Kann ich jetzt gar nicht zu sagen. Dann sage ich am besten.
Ah, nee, ist okay, ist ein Play auf dem Play auf der Playstation.
Ja, auf
Okay.
der PlayStation. Ja, irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. Also, The Legend of Mana. Trials of Mana
Das
wollte ich
kommt
noch nicht
übrigens auch
mal.
auf der PS4 raus, sehe ich hier gerade.
Das
Legend
kommt
of
auf
Mana.
dem PC.
Ja, Samurai Warriors natürlich. Famicom Detective Club natürlich.
Warum nicht?
Ja. Ein weiterer Exklusiv. Monster Hunter Rise von Capcom. Das ist bekannt, brauche ich glaube ich nicht mehr weiter zu erzählen. Haben sie ein neues Videomaterial gezeigt. Ich glaube, die Leute warten nur noch darauf, weil das kommt glaube ich schon raus. Also im
Das
März.
ist Basmati-Reis oder Parboiled?
Wow.
Ja, die werden noch schlechter.
Okay.
Ja.
Ja, dann wurde Mario Golf Super Rush vorgestellt. Sah sehr putzig aus. Ich fand. ein paar Sachen, die da vorgestellt haben, sehr witzig. Es gibt einen Speed-Mode. Da spielt man mit mehreren Leuten gleichzeitig, aber da geht es nicht darum, dass du nacheinander schlägst und wer den Ding hat, sondern wer zuerst den Ball einlocht. Und das heißt, alle rennen quasi über den Platz und schlagen, sobald sie da sind. Also es ist halt eher so ein, das stelle ich mir sehr
Ein
chaotisch und,
Partyspiel.
ja, das stelle ich mir sehr, sehr lustig vor. Und sie haben einen Story-Modus vorgestellt in einem Golf.
Aber Golf gab es noch nicht, ne? Es gab so Tennis, so Sportspiele, alles Mögliche.
Ja, aber
Golf ist gab es noch nicht, ne?
ich,
Also.
ja, ich habe da gesehen, also in dem Trailer könnte man mit Leuten spielen. Ich habe keine Ahnung, wie ein Story-Modus in einem Golf spielt. Es sah witzig aus, also.
Warte, wir hatten doch auch mal so ein, wie hieß das, das ein, dieses eine Golfspiel mit 2D-Übersicht von oben?
Sagt mir nichts.
Niput, das war ein
Okay.
Minigolf.
Gab's ja auch
Ich,
mit Story und so.
yeah. Naja, gut.
Oh.
Danach wurde noch bestätigt, dass Tales from the Borderlands auch für die Switch erscheint. Also es erscheint ja für die anderen ja auch noch. Also ist das Telltale-Spiel, das wird nochmal neu aufgelegt. Hatten wir ja, glaube ich, im letzten Podcast schon. Da war die mit Jan alleine.
Nee.
Da hatten wir dann drüber gesprochen. Wer sich dafür interessiert, der kann sich den letzten Podcast 76 nochmal anhören. Da haben wir From the Borderlands. Dann hat Capcom das Capcom Arcade Stadium angekündigt. Das ist eine Art Sammlung von alten Arcades von Capcom. Also Shoot'em'ups, Jump'n'Runs, alles, was sie so gemacht haben. Der Haken an der Sache ist, also das Spiel selbst ist kostenlos. Herunterladen, das Capcom Arcade. Die Spiele sind allerdings nicht dabei, die musst du nämlich einzeln nachkaufen. Das ist halt, ja, finde ich nicht so pralle. Obwohl ein Spiel ist, glaube ich, dabei, das ist zwar ein Viertel im Ab. Aber ansonsten, einzeln nachkaufen ist nicht so mein Ding. So einer, der physisch hat, von daher. Oder wie sie.
Ja, wir hatten es ja schon öfter, ich bin da ganz bei dir. Ich bin auch jemand, der seine Spiele gerne im Regal haben möchte. Bin da bei dir.
Also bei mir ist es so, bei PC-Spielen ist das schwierig eh, aber ich mag auch nicht wirklich dieses Free-to-Play-Modell. Dieses Free-to-Play-Modell mag ich nicht.
Ja, gesehen.
Auch,
Ja.
ja, weil wenn die so ein zwar Hauptspiel kostenlos anbieten, aber den Rest so zum Nachkaufen, ich weiß nicht, wie man das definieren soll.
Ja.
DLCs sind das nicht mehr, ne? Also vom Umfang
Nee,
her. Oder
eigentlich,
Add-ons.
ich weiß es.
Es ist so ähnlich wie diesem Pinball-Geschichten von
Ja,
Dryday
genau. Tables
FX.
kaufen.
Ah, ne,
Das ist
FX3.
fürchterlich, ja.
Also Pinball FX3 macht mega Spaß. Ziemlich coole Plattform, aber dann jeden einzelnen Tisch, so weiß ich nicht, für 10er oder 12, 15 Euro zu verkaufen und die haben dann 200 Stück am Anbieten.
Ja, das lässt man dann lieber bleiben. Und ein weiterer Titel, der für mich komplett neu war und der mich überrascht hat, das war Rebel with a Pulse. Spielte einen Zombie und man, also ist quasi so eine Art Reverse Zombie. Man kämpft dann ja gegen die Armee, einer Zombie-Armee gegen die Menschen.
Stubbs the Zombie?
Ein was Zombie?
Stubbs the Zombie?
Stubbs Zombie?
Ne, Stubbs the Zombie? Es gab so ein X auf dem Xbox und PC, gab es Stubbs the Zombie, das Spiel. 2003, 2004.
Vielleicht ist das eine Fortsetzung, ich weiß es nicht genau. Hier, das ist halt, ja, es sah allerdings optisch überzeugend aus. Es sah nach so einem alten Spiel aus. Es sah ganz witzig aus, vor allen Dingen, weil man jetzt mal die Rollen vertauscht hat. Also, das ist kreativ, aber sah jetzt nicht so nach, ne, gerade, ja, Stubbs the Zombie aus, ja. Rebel with a
Weil
Pulse,
es
ja doch,
wurde.
das ist das Spiel. Also, dann hast du doch recht. Stubbs the Zombie in Rebel
Ja.
without a Pulse.
Die haben dann halt Remaster angekündigt, einfach. Dazu.
Ja, komischerweise Rebel Pulse, Rebel without a Pulse. Okay, ja. Also, dann ist das ein Remaster. Sieht auch dann halt sehr, sehr alt aus. Aber wie gesagt, kreativ, ne? Ja, so viel dazu. Und ja, dann wurde neues Material zu No More Heroes 3. Die Story wurde jetzt mal so vorgestellt. Travis Touchdown und diesmal kämpft er halt gegen Alien. Ich muss sagen, mich hat es jetzt so ein bisschen wieder. Ja, ich war eigentlich relativ heiß auf den Titel, aber jetzt mal schauen.
Als
Es
doch
ist
die.
halt, ja, egal. Der nächste Titel, der vorgestellt war Neon White. Da spielt man einen Dämonen, der von Engeln bezahlt wird in dem Himmel als Killer da auf. Das ist so ein bisschen in Parkour-Manier in 3D, also in First-Person-Parkour, wie Mirror's Edge. Allerdings mit so Karten, also man sammelt so Karten ein, dann kannst du Moves machen. Das ist so ein ganz wirrer Mix. Hat mich nicht so
Kurz
angesprochen.
Ja, vor kurzem gab es noch Ghost Runner. Also
Ja,
letztes Jahr im September, glaube ich.
da kannst du dich aber so frei bewegen. Also hier ins Neon White ist wie so ein Sammelkartenspiel. Ist ein bisschen anders. Also, das ist auch das Ding, was mich so ein bisschen mehr abschreckt. Ja, der nächste Titel war DC Superhero Girls Teen Power, so wie der Titel klingt. Also nichts für mich. Ich denke mal, das
Ja, nee.
ist halt in Comic-Lock, in SD-Manier spielt man Batgirl und Co. Batgirl und. Es ist halt ein sehr girl. Ich glaube, es ist für kleine Mädchen, rumlaufen kann, Superhelden-Sachen macht, irgendwie keine Ahnung.
Ey, wenn das Spaß macht, dann hätte
Ja, ist für
ich nichts gegen.
dann wurde noch eine von Plants vs. Zombies Battle of the Neighbor vorgestellt. Interessant. Miitopia wurde vorgestellt. Das ist ein, wo selber deine Figuren, also es ist eine Art Rollenspiel. Da kannst du deine Truppe aufstellen. Da kannst du die komplett so aussehen lassen wie deine Freunde, also aber alles E-Style mit mehr Optionen, also mehr optische Optionen, Leute anzupassen. Und die Gegner kannst du dann halt auch, also kannst zum Beispiel, keine Ahnung, bist du deine Freunde und dein Lehrer, den du nicht magst, den machst du dann als Bossgegner oder sowas. Für mich ist es jetzt nicht. Ebenso auch für Super Mario Items dann in Animal Crossing gibt, die waren glaube ich schon vorher angekündigt, jetzt hat man ein paar Sachen. Das Interessanteste darin ist wohl der Tunnel, den man setzen kann, also eine grüne Röhre, die setzt man an einer Stelle hin, an einer anderen Stelle das andere Stück und dann kannst du es als Schnellreise. Nice.
Wahnsinn.
Uninteressant. Ich habe auch kein Animal Crossing, das ist so spannend. Aber ich kenne super viele Leute, die Animal. Wahnsinnig viel. Ich glaube, alle, die eine Switch haben, außer mir, die haben Animal. Naja, egal. Ich glaube, wenn ihr eine Switch hättet, hättet ihr auch kein Animal.
Nein, nein, überhaupt
Nee, ich
nicht
glaube,
von
das wäre mir
Disney.
auch zu aufwendig. Eine Farm oder was ist das?
Insel.
Haus, keine Ahnung.
Nee, Insel.
Insel. Naja,
Also
das
beim
war's.
neuen Teil ist es eine Insel.
Ja. Ich hab mir mal aus Versehen halt für Nintendo DS Harvest Moon geholt. Ich dachte so, ja, okay, probiere ich mal aus, ne? Ich hatte nur einen Cartridge geholt und dann so, Scheiße, das ist dieser Farm-Clicker für Facebook, ähnlich.
Das ist halt Harvest Moon.
Ja,
Das
habe ich danach so, shit, war
weiß
was,
man doch.
ne?
Das weiß man doch. Nun
Ja.
gut.
Will man das?
Wie kann man versehentlich Harvest Moon kaufen?
Ja, das war ohne Hülle, ne?
Ach
Einfach, ich
so.
war auf der Retro-Börse unterwegs und dann so, ja, hier Harvest Moon. Ich so, wie ist das Spiel denn? So, ja, es ist Harvest Moon, ich so. Geholt, zu Hause angekommen, dann, na.
Ja, super.
Scheiße.
Ich
Kann
meine,
ich,
es ist
ja.
beliebt. Ich meine, das wirst du sicherlich wieder los.
Ja, muss ich machen. Will jemand Harvest Moon haben für den DS?
Nein, ich habe noch nicht mal ein 3DS.
Welches ist das nochmal?
Harvest Moon auf dem DS,
Ja,
kann ich dir
welcher?
sofort sagen. Oh, ich guck mal in der Datenliste.
In der Datenbank?
Ja.
Ja, man archiviert doch
Das
seine
heißt,
Titel.
ihr seid jetzt überrascht, wie das heißt. Das heißt Harvest Moon DS.
Okay, ach, das ist das Erste.
Aber
Also ich muss
ohne
tatsächlich sagen,
Box.
dass ich schon interessiert wäre, mir das mal anzugucken.
Das ist auf jeden Fall nicht Body Harvest für Nintendo 64, aber das ist Harvest
Das
Moon
ist
für den
gut.
DS. Also ich wäre
Naja.
tatsächlich schon interessiert. Können wir danach mal reden?
Ja, das ist.
Ja, kann ich dir mal zuschicken.
Ja.
Das kann ich in so einen Umschlag reinpacken.
Gerne.
Gut, dass wir über Animal Crossing gesprochen haben. Ein ganz anderes Spiel.
Animal Crossing, das hört sich wie so ein okkulte Dings Sekte an.
Ja, technisch gesehen. Okay.
Ja, vom Namen her ja auch. Also Animal Crossing, weiß man nicht, ne? Also es ist
Ja,
schon, kann
die
man.
Gemeinde, die Animal Crossing-Gemeinde ist auch ein bisschen sektenartig. Nein, das wär
Ja.
gemein. Ja, ein weiteres Highlight wurde danach noch
Aber nicht
vorgestellt.
Natursekten ähnlich, ne?
Ja, das auch. Ein großer Titel danach wurde noch vorgestellt von Square Enix und zwar das. Also hat bisher den Arbeitstitel Project Triangle Strategy
Das
ist.
sah interessant aus.
Ja, das ist optisch wie Octopath Traveler, denselben Entwickler. Kommt halt über Square Enix. Einer der Titel, die erst nächstes Jahr erscheinen, also nicht quasi. Ist, wieder ein Rollenspiel, aber diesmal sind die Kämpfe nicht normalen rundenbasierten Kämpfe, sondern jetzt hat man diese Strategiekämpfe wie Disgaea oder Fire Emblem, wo man allerdings in Ebenen, aber man kann zum Beispiel, das hatten die da in dem Ding gezeigt, die Wasser oder eine Eisattacke machen, das Eis mit Feuer schmelzen. Naja, gut, tot. Aber egal. Ist jedenfalls sieht es sehr, sehr schick aus. Also ich mag diese Retro oder Pseudo-Retro-Optik. Es ist ja, sieht ja aus wie Octopath Traveler 2.0, nur halt jetzt und
Ist das,
ja.
also für mich als unkennenden Ketzer, War Fire Emblem ähnlich
Die
so von den
Strategiekämpfe.
Köpfen her?
Die alten Teile wohl. Also die neuen Teile, also was ist der neue Teil? Ich habe ja bis Three Houses, weil er hat ja viele Neuerungen reingebracht. Die Kämpfe natürlich ähnlich in Fire Emblem. Sah nur optisch ganz
Weil die
anders
als
aus.
also von den alten, sprich jetzt die neuen kenne ich auch nicht, also
Ja, ich kenne nur die
das.
neuen.
Okay.
Aber die alten sind wohl rein mehr. Die Three Houses hat ja noch drumherum noch viel, viel mehr jetzt. Cool Part, wo du Leute in den alten. Überlegst du dir jetzt auch einen für deinen 3DS noch an Fire Emblem so?
Da habe ich tatsächlich für noch nicht existierenden 3DS schon Fire Emblem vorbestellt.
Okay, super. Ja,
Ja,
und.
ich habe so ein Fetisch jetzt in den letzten 2, 3 Wochen, so wieder so ein Flash für paar. Ich habe eine kleine Sammlung, sagen wir so, für Retro-Spiele-Konsolen. Ich spiele derzeit ein bisschen auf dem DS sogar Professor Layton weiter. Ich
Ja.
mag das voll, also ich mag so paar so.
Warum nicht, warum nicht? Aber du kannst ja auch eine Triangle Strategy, den Namen irgendwie total banal. Ich
Ja,
hoffe, die
weil
gibt es bessere Namen.
also Switch kommt nie im Leben an die Bibliothek vom DS und 3DS dran, von den größten
Würde
so
ich jetzt
derzeit.
nicht
Oh Mann.
sagen, würde ich jetzt nicht sagen. Also, da weiß ich nicht. Menge.
Ja, das kann sein, aber es gibt schon für 3DS und DS so eine bestehende Library halt einfach, ne? Sondern
Ja, die Switch Library, die wächst ja noch. Ich weiß gar nicht, wie. Da kommen ja, wenn man die Download-Titel dazu, so 30, was ich meine, das.
gibt's Layton für die komplette Reihe?
Der Reihe. Also mit der Tochter ist ja nicht
Ja,
mehr
ey.
mit. Ist ja mit der Tochter.
Gibt's dann auch auf dem Smartphone? Nee, 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 nee.
Meh, 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 meh.
Ja, nee, auf jeden
Ja.
Fall. Also Switch, ich sag, ich warte lieber erstmal auf die, also wie Lukas das meinte, mit dem, eigentlich ich hoffe auf die Pro-Version,
Ja.
die irgendwann mal.
Ich weiß nicht, ob da eine kommt.
Und
Ich meine, die
dann
Gerüchte sind groß, aber
kann ich auch warten.
ich kann mir das nicht vorstellen. Naja, mal schauen.
Und
Ja.
wie gesagt, so DS, 3DS finde ich nicht verkehrt. Also ich kann ihn. Also ich habe zu Hause, weiß ich nicht, also, wo ich von der Datenbank gesprochen habe. Ich hab schon ein paar so Konsolen.
Es gibt schon auf dem 3DS und DS halt irgendwie gefühlt 100 geile Spiele.
Ja. Also Phoenix
Auf der Switch auch.
Wright, hier, ich habe zwei Phoenix Wright-Spiele, die ich angehen wollte.
Phoenix Wright gibt es auch für die Switch. Da gibt es sogar, ich glaube, alle. Sogar als physische Variante. Also meine physische Variante, ich habe ja die Compilation gekauft
Ja.
in Japan. Ich glaube, sie nicht physisch. Muss ich noch spielen?
Layton-Serie gibt es mindestens, glaube ich, 7 Titel. Ist schon. Also ich muss jetzt nicht unbedingt jetzt hier loslaufen und Switch kaufen. Es gibt keinen
Ja,
Titel, der mich
okay.
so
Es ist,
packt, ne? Also.
es zwingt dich ja dazu keiner.
Genau.
Doch
Nein, du
nicht.
tust. Nein. Ich sehe schon morgen Marco vor der Tür stehen und so, kauf dir die Switch.
Genau.
Wo wir es gerade von Ace Attorney haben, ich weiß nicht, ob ihr das neulich gelesen habt, aber vor, ich glaube, 4, 5 Tagen oder so gab es ein Rating von The Great Ace Attorney Chronicles für den PC, die
Ja.
PS4 und Switch. Und zwar auch außerhalb von Japan, aber ich weiß gerade nicht, wo es überall war. Mir fällt jetzt gerade nicht ein. Aber vielleicht haben wir Glück und es kommt irgendwann auch noch hierher.
Für den
Das kann
PC
gut
gibt
sein.
es auf jeden Fall Ace Attorney. Ist letztes Jahr, glaube ich, erschienen, die
Nee, The Great Ace
komplette.
Attorney, das ist
Achso.
dieses im viktorianischen London spielt das oder noch früher sogar irgendwie sowas.
Spin-off.
Ja.
Kenia.
Ja. Und da wir gerade bei Esoton, ihr solltet den.
Ich hab den zweimal schon gesehen und auf Blu-ray.
Der ist super, ich mag den
Er
total
ist
gerne.
herausragend.
Der
Okay.
ist wie das Spiel halt, aber auch wirklich. Ja, weiter im Text. Wir haben noch einen weiteren Titel, der vorgestellt worden ist nach Project Triangle Strategy. Hat nur ein Teaser zu Star Wars Spiel. Wahrscheinlich war
Langweilig.
man war gehypt, aber man hat nicht viel gesehen. Es war nur wirklich ein Teaser, wo man ja, so eine Art Portal geht. Man hat, ich glaube, Chewbacca, keine Ahnung, also es war nur so eine Kamerafahrt und dann wurde noch eingeblendet Star Wars Hunters
Boah,
und
hoffentlich nicht
nichts
so
weiter.
wie Disney Infinity oder so, oder keine
Ja, nee,
Ahnung,
es ist viel schlimmer. Es ist
Skylanders.
viel, viel schlimmer. Also ich habe das, also das.
Karten, oder?
Naja, es wurde gar nicht genauer vorgestellt, dann später durch Recherche heraus. Es ist ein Free-to-Play Third-Person-Shooter, der für Mobile-Geräte rauskommt. Und der bekommt halt auch einen Ableger auf der Switch und deswegen es ist nee.
Das
Ja.
ist schon ein Grund, bei DS zu bleiben, ne?
Ja, das ist jetzt hier eher so eine Ausnahme von schlechten Titeln. Es kommen noch ein paar schlechte Titel. EA hat auch einen Titel angekündigt. Das ist eigentlich schon.
Es wird ja schlimmer.
Ja, aber es ist eine Überraschung, weil EA ist von den ganzen Publishern bisher am zurückhaltendsten. Also die haben ja fast gar nichts gebracht. Die bringen jetzt ja mit Knockout City so eine Art, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es ist so eine Art Battle Royale Völkerball. Also man läuft durch die Stadt. Also es sieht so bunt aus wie. Ja, mich spricht es halt auch nicht an. Also das kann ich schon mal so sagen.
It's Plants vs. Zombies. Das ist, das ist so ähnlich wie das, dieses Shooter, der bei Origin erschienen
ist. Ich habe keine Ahnung, aber es ist halt, man fängt halt immer einen Ball und man wirft den Ball. Und was, also man, es ist teambasiert, also man hat halt zwei Teams jeweils, die gegeneinander kämpfen, wie ein Völkerball. Und man wirft sich einen Ball zu. Sieht sehr, sehr bunt aus. Also die Optik erinnert mich an so einen Cross für Ninjala und Overwatch. Obwohl eher Richtung Fortnite oder sowas.
Also ganz, ganz ursprünglich gab es ein gutes Spiel, hieß Plants vs. Zombies Teil 1. danach gab es mobile Ableger, danach gab es zwei Shooter-Dinger, Plants vs. Zombies und Plants vs. Zombies 2.
Ja.
Das ist so genau das, dieses, also von der Grafik her ist das genau das, was diese Shooter waren.
Ja,
sieht auch genauso aus.
Ich vermute mal, dass Knockout City, aber ich muss denen zugutehalten, den Trailer gezeigt haben, der war ganz unterhaltsam. Also da sag ich mal, schaut mal rein, wie der Trailer dazu aussieht. Das fängt an mit, weil man wusste gar nicht, womit es anfängt. Also du siehst halt so Soldaten oder ja so ein Ork, Final Fantasy-ische, wie bei Metroid Prime so ein bisschen, oder ein Football-Player in so einer Art Interview sich unterhalten. Die sind dann wohl die Figur in dem, so soll das sein. Ich meine, ich habe solche Werbung schon mal in der Art gesehen, Unterhaltung. Aber das war gut gemacht, fand ich. Vor allen Dingen die Prinzessin, weil das war so eine Pixel-Prinzessin und die war so richtig, war gut.
Hat mir gefallen. Steht das nicht im direkten Konkurrenz zum Titel von Nintendo, das erscheinen muss? Also Nachfolgertitel?
Von was?
Splatoon!
Ah, ja, nee, ist glaube ich eine andere. Das ist ja jetzt eher so ein, ja, vielleicht schon. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das Spiel, der Trailer war aber gut.
Würde ich ganz sagen.
Genau. Konnte. Ja, dann kommen wir zu einem anderen World's End Club. Das ist von den Machern Danganronpa oder Zero Escape Reihe. Man spielt zwölfjährige laufen Meter durch die Welt. Also es ist keine Ahnung, also man sind halt 12 Kinder, die halt irgendwo waren und dann kommen die wieder und die Welt ist leer. Und dann machen sie so eine Art Reise quer durch Japan. Um der Sache auf, die wollen wieder zurück. Spielerisch jetzt nicht ganz so ansprechend aus, muss ich sagen. So Sidescrolling, so ein Sidescrolling-Adventure. Ich weiß nicht, ob das jetzt was für mich ist. Ich mag die Macher, hier Danganronpa, Zero Escape und so weiter, das weg, aber ich weiß nicht, ob das jetzt optisch ist, es jetzt wieder sehr stark Anime. Das spricht mich natürlich an, aber. Oder, keine Ahnung, was für euch? so ein Zeug.
Ich habe mir gerade mal einen Trailer angeguckt und fand, also dafür, dass du davor gesagt hast, dass das von Danganronpa-Machern und so ist und Zero Escape, fand ich es irgendwie doch eher unansprechend.
Ja, ne? Es ist halt so, ich weiß nicht, das, was am meisten dafür spricht, dass es von dem Macher von Danganronpa ist. Aber ansonsten, als nächstes, da wurde nicht, was wahrscheinlich den Jan gefreut hätte, jetzt hier wäre, weil Nintendo hat angekündigt, dass Hades als Retail-Fassung kommt. Und zwar schon am 19. März. Ist gar nicht mehr so lange hin. Und deswegen, ja, Hades. Gut, ne? Anton, die hat es ja wahnsinnig.
Ja, fantastisch.
Und dann kann ich es nämlich auch spielen, weil ich bin ja ein Retailer und dann kaufe ich es mir einfach und dann spiele ich es auch. Dann bist du glücklich.
Ja,
und der Jan ist dann auch glücklich.
Als Bezeller hat man die Arschkarte mal physikalisch.
Ja, natürlich.
Die letzten 15 Jahre mindestens, seitdem Steam existiert, ist das alles so. Leider.
Ja, und mit dem Max alles geht. Es ist für mich als Sammler ist das, aber noch gibt es halt Module und freue ich mich wahnsinnig. Hated. Ja, dann wurde Ninja Gaiden Master Collection. Kommt auch für die PlayStation, die Xbox. Das ist eine Sammlung von den Ninja Gaiden und zwar Teil des Ninja Gaiden Sigma. Ninja Gaiden Sigma 2, also Sigma-Versionen von den Spielen. Es gab ja auch noch Ninja Gaiden Black, das Sigma-Version, das heißt mit urfarbenem Blut oder Dampf.
Ästhetisch. Aber es sind nicht die 8-Bit
Nein, nicht die ganz alten. Nee, das sind diese drei Teile, die zuletzt von Ninja Gaiden. Den dritten Teil kann man ja eigentlich total knicken, der war ja total. Die ersten beiden Titel waren aber damals. Ich weiß nicht, ich fand die damals ganz. Ich weiß nicht, ob der. Ich finde drei Ninja Gaiden 2 war das. Einer der beiden Titel hatte ja die. da konntest du halt die Six-Axis-Controller konntest ja dann die Brüste kontrollieren. Ich weiß nicht, ob das in dieser Master Collection ebenso geht, werden wir wahrscheinlich erst erfahren, wenn das erschien. Ist vielleicht ein Feature Switch, weil die haben ja diese Joy-Cons haben ja so. Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Aber ich glaube, das nämlich keiner.
Also gut, die haben sehr gute Lagesensoren, also besser als auf die Six-Axis-Controller.
Ja, das ist, hat sich seitdem deutlich verbessert. Ich meine, das ist ja jetzt zwei Generationen. Von daher würde. Aber naja, habt ihr Ninja Gaiden gespielt?
Auf der ersten Xbox, glaube ich, auf der originalen PC probiert mal, aber die Steuerung bei der PC-Version und Bugs waren Hölle.
Ja. Ich habe es leider nie gespielt oder so.
Gut, war nicht. Also die 8-Bit-Teile eher gespielt, ja.
Die waren ja noch.
Ich habe nicht gesagt, dass ich die gemeistert habe.
Ja, gut. Dann wurde als nächstes eine weitere Hyrule Warriors Age of Calamity angerissen. Wurde neues Material zu Bravely Default 2 gezeigt. Das ist interessant, aber. Ja, der Titel kommt, das ist jetzt, na gut, die hatten ja angekündigt Sachen zeigen. Genauso wie Ghost and Goblins Resurrection, da haben sie allerdings geteilt, es wird Co-op-Play unter mit zwei Spielern Resurrection. Ich habe das Original sehr viel gespielt damals. Brauche. Co-op ist zwar cool, aber habt ihr.
Ich habe zu Hause für Super Nintendo das liegen. Also, ist okay.
Ist okay.
Haben wir es wieder, ist okay. Wie beim Jahrespodcast.
Ja, okay. Aber was nicht okay ist, sondern richtig geil, ist halt ein Remaster von Saga Frontier, dem alten 1-Klassiker. Der wird neu aufgelegt und ich habe gespielt und ich habe viel davon, generell von der Saga-Reihe. Die alten Teile sollen ja wahnsinnig, deswegen freue ich mich darauf. Hat natürlich dann den alten Sprite-Look, aber schreckt mich jetzt nicht, freue ich mich dann wird. Ich hoffe, dass davon auch eine Retail-Fassung geben wird.
Ich glaube, da hast du ähnlich wenig oder möglicherweise Glück wie mit Famicom Detective Club, dass es halt eher bei Limited Run oder so kommt.
Ja. Naja gut, das ist immerhin etwas.
Das stimmt, ja.
Apex Legends.
Ich finde es schade bei Limited Run, dass man im Nachhinein sind die tatsächlich weg, die Fassung. Die kaufen irgendwie eine Lizenz nur für einen bestimmten Satz, ne?
Ja, genau. Und sind sie auch
limitiert. Ja, das finde ich aber auch, weiß nicht, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein.
Also an Limited Run tatsächlich danke, dass die das überhaupt bringen, weil das auch müssen die nicht. Aber da es sehr viel kostet von Lizenzen, ja, ist es. Ich finde es nur schade, weil danach landet das überteuert irgendwo bei eBay, weil viele Leute halt wieder.
Ja, ich kann ja nochmal die Geschichte von Shadow Warrior 2. Hatten die als Retail-Fassung angekündigt für die PlayStation.
Das gab's.
Ja. Und ich war auch live dabei. Es war, ich glaube, so eine Sekunde lang war das zum Verkauf und danach war es ausverkauft. Das hat mich so aufgeregt. Und es war sofort bei eBay für über 100 Euro.
Da dachte ich mir so, ja, das ist ein Gott.
Das
Sammler.
Naja, aber der Markt, so, ich glaube, ein bisschen verteilter. Es gibt jetzt mehr Anbieter, es gibt Games in Deutschland, haben die preislich sehr okay. Finden die Sachen auch wesentlich länger drin. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Da ist eine sehr, sehr. Aber auch bei Limit Partner, das heißt, beziehungsweise als Publisher treten die hier auf. Das heißt, hatten, glaube ich, so eine 3. Jedenfalls publishen die jetzt auch Spiele. Die sind halt durchgehend verkauft, auf der Seite immer verfügbar. Mhm. Das sind dann meistens andere Titel dann nochmal raus. Hier zuletzt, also einer der Hotline Miami hat. Die kann man dann halt immer kaufen, wie weg. Oder. Aber trotzdem haben die noch diese. Meistens die guten Titel.
Es gab so ein paar Titel so für Vita, zum Beispiel Bastion.
Ja, aber ja. Ja, aktuell hat
kostet zum Release halt so unter 30 Dollar. Ne?
Ja.
Aber hier landet es dann über.
Ja, also.
Obwohl der Versand auch so nur.
Ja, aktuell verkauft. Undercover. Ein NES. Ich glaube, es war SNES. Ich weiß es nicht genau.
Wer ist das?
Undercover Cop im Westen. Und den haben sie rausgebracht. Auf Modul halt. Ne? Für deine alte. Wenn man. Ist gerade so leise. Guckst du gerade nach?
Ich gucke gerade so spannend auf die Seite sogar. Suche nach dem Titel gerade.
Ja, der Titel hätte mich tatsächlich angesprochen, wenn es für irgendwelche anderen Plattformen erschienen wäre. So ein Brawler à la of Rage. Und, wir hängen hier fest, ey. Saga Frontier Remastered, genau. Und danach haben sie noch Apex Legends. Ich meine, das war ja schon bekannt, dass das kommt. Das haben sie dann nochmal gezeigt. Kommt für Switch. Danach haben sie Eiji Aonuma gezeigt, also das ist der Producer von Zelda und ich kann mir vorstellen, ich habe es ja alleine live verfolgt, aber ich kann mir vorstellen, dass einige Leute dann regelrecht vor den Monitoren ausgeratzt sind. Oh cool, jetzt zeigt er hier Zelda Breath of the Wild 2. Hat er auch kurz angesprochen, hat dann aber gesagt so, nee, davon zeigen wir jetzt nichts. Wie so ein Schlag in die Fresse.
Toll.
Stattdessen haben sie dann Zelda Skyward Sword HD vorgestellt, das Zelda von 2011, was für die Wii erschien.
Das ist ein beliebtester Zelda.
Ja, ich glaube, der ist der unbeliebteste Titel, glaube ich.
Das muss sein, das ist dieses Rumgefuchtel
Ja,
am Anfang
genau.
gewesen.
Deswegen hieß
Für
es.
GameCube ist das noch erschienen,
Nee,
oder?
nee, nee. Nu gab es, glaube ich, auch noch einen Ableger, weil das ja komplett.
Wie, nee, Wii U gab es HD Remaster schon. Also es gab schon für Wii U Re-Release von dem. Und Skyward? Warte mal.
Skyward Sword.
Skyward.
Das gab es, glaube ich, nur.
Für die Wii auf jeden Fall. Danach für Wii U gab es als HD. Oh.
Sicher? Ja, doch, Wii U steht ja auch noch bei,
Ja.
genau. Aber auch mit der Bewegung. Jetzt haben sie es als HD-Variante neu aufgelegt und zum ersten Mal gibt es eine Controller-Steuerung, dass es auch mit dem normalen Pro-Controller spielen kannst, für die Leute, die titeln wollen. Du kannst es mit der Fuchtelsteuerung spielen, mit den Joy-Cons, weil ich meine, hallo, das geht ja auch, ne? Ist wahrscheinlich sogar präziser als noch. Aber.
Und das dann das nicht im angedockten Zustand, sondern wirklich beim Halten von der im
Ja.
Handheld-Modus
Aber du
wackeln die ganze
kannst es halt auch ganz normal mit einem Pro-Controller spielen oder halt auch angedockt halt, wie du. Was sie wahrscheinlich machen, weil die haben ja noch die Switch Lite, ne? Die das an die Leute nicht verkaufen.
Hm.
Und das finde ich toll, weil ich bin eher ein Controller-Spieler und ich habe Skyward Sword. Es hat mich jetzt vom Trailer her so gar nicht angesprochen. Was lustig ist, ich dachte mir so, weil die hatten ja gesagt so Zelda Skyward Sword HD. Und als der Trailer so lief, ich dachte mir so, Wii-Version. Wann zeigen sie denn jetzt die Switch-Version? Aber das war die Switch-Version.
Das ist das so schlimm?
Ja,
Oder
so
ist
schlimm ist es nicht. Ich meine, es sieht halt aus wie nur in einer höheren
es? Ist
Auflösung.
es ja auch.
Ja, ja, es ist, aber ich finde es
Das
gut,
ist
dass man es
Port
jetzt.
von der Wii U, 100 Pro, ja.
Ja, es
100
ist,
Pro.
ja, die haben natürlich die Steuerung angepasst, muss ja natürlich, der ist jetzt mit dem Joy-Cons, mit dem normalen Controller spielst, da
Wii U
spielst.
hatte normalen Controller.
Bitte?
Die Wii U hatte nur normalen Controller.
Ja, aber du, glaube ich.
Bei der Wii-Version, ja. Bei der Wii U bin ich mir jetzt nicht
Es gab
sicher, weil
keine
die hatten ja.
andere. Jetzt das erste Mal, dass du auch in irgendeiner Form mit gespielt haben. Wird irgendwie so sein. Jedenfalls, was ich allerdings bei der Steuerung, die haben halt die Steuerung erklärt, wie. Da wird nämlich der rechte Analogstick wird halt dazu das Schwert benutzt. Musst du dann halt diagonal schneiden oder rechts, links, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie das da mit der Kamera funktioniert. Wird wahrscheinlich nicht ganz so intuitiv sein. Wahrscheinlich. Mal schauen. Oder man benutzt dann halt Gyrosensor für die Kamera.
Der Gyros-Sender.
Sender.
Boah, das ist ein Hunger.
Ja.
Ach,
Okay.
nein.
Ja, das war jetzt
Quatsch.
der vorletzte Titel, den die gezeigt haben. Der letzte Titel.
Warte, warte. Ich habe mich vertan. Twilight Princess war auf GameCube und Wii. Und auf der Wii war Zelda
Skyward Sword und Twilight Princess.
Skyward Sword, genau. Und die kam, also Skyward Sword kam als HD-Fassung für Wii U. Allerdings finde ich nichts mehr zu nichts zur Steuerung, weil ich das Spiel nicht habe.
Ja.
Ich weiß es nicht mehr. Aber ich meine,
Naja, die beste Fassung erscheint ja jetzt auch mal die alten. Ja, das war der vorletzte Titel, den die gezeigt haben. Danach haben sie noch als Rausschmeißer Splatoon 3 gezeigt. Der Titel erscheint auch erst dieses Jahr. Die hatten da, der Trailer war auch ganz gut gemacht. Also die hatten, das fängt so eine Wüste an, da sitzt dann halt ein Inkling. Dann kann man die Farbe aus. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich so der Einstieg von dem Spiel selber, weil man sich da so ein bisschen die Figur zusammen, Augenfarbe. Man hat jetzt einen Begleiter, das ist glaube ich neu. Ich meine, ich habe Splatoon 1 und 2 gespielt. Das war jetzt so ein bisschen vom Einstieg ein bisschen anders. Die Figur ist dann auch so ein bisschen rumgelaufen. Also bis dahin hatten sie den Titel noch. Also man hat noch gar nicht gesagt, was für ein. Zuerst dachte ich mir, ah ja, Splatoon 3 und dann rumgelaufen haben. Ist das jetzt vielleicht doch eher ein Spin und Splatoon Singleplayer Action-Adventure oder sowas? Weil vom eigentlichen Gameplay hatten sie da gar nichts. Aber nee, dann haben sie doch Splatoon 3 gezeigt oder ein paar Arenen. Und dann war klar, es ist halt Splatoon 3. Ja, es ist nice. Werde ich vielleicht auslassen. Ich habe jetzt mit Splatoon 1 und 2 genug gehabt. Brauche jetzt den dritten Teil nicht unbedingt. Aber es wurde auch Zeit. Ich meine, der letzte Teil war, glaube ich, relativ in der Switch-Launch. Wundert es mich nicht, dass die jetzt auch einen neuen. Habt ihr irgendein Splatoon?
Bisschen auf der Wii U bei einem Kumpel. Wii U war der erste, oder? Oder
Ja,
irre ich
genau,
mich?
bei Wii U war der erste,
Genau.
genau.
Da habe ich bei einem Freund ein bisschen, insgesamt so 2, 3 Stunden oder so gespielt. Fand das aber nie mehr als okay. Also hat mich nicht vom Hocker gerissen.
Echt geil. Also das hat mir Steuerung über das Pad nahegebracht. Du kannst es ja auch normal mit den zwei Analog. Aber ich muss sagen, das kannst du ja dann so lenken direkt. Also bist viel schneller da. Also das kommt ich sag mal, einer Maussteuerung am nächsten, weil das ist ja genauso sofort da. Und mit dem rechten Analogstick kannst du die Kamera dann noch ein bisschen sensible. Aber das super funktioniert. Also ich meine, es war eine gewisse Eingewöhnungsphase, aber alle hatten gesagt, so machen und nicht geil. Das hatten sie ja bei Splatoon 2 dann halt. Aber egal. Das war die Nintendo Direct. War für euch irgendwas Interessantes dabei? Ich meine, ihr habt beide keine Switch.
Nee, aber wirklich Famicom Detective Club. Ich bin wirklich kurz davor, eine zu kaufen aufgrund des Spiels. Aber sonst, Legends of Mana oder Legend of Mana fand ich noch sehr interessant, weil ich das auch nie gespielt habe offensichtlich. Aber da das für PS4 kommt, werde ich es wahrscheinlich dann tatsächlich da holen. Und sonst, von den Spielen, die wirklich da angekündigt wurden, ist Famicom Detective Club fast schon ein kleiner System-Seller für mich tatsächlich.
Also, du hast das wichtigste Spiel vergessen.
Welches?
Habe ich?
Miitopia.
Das hatte ich doch erwähnt. Nach Plants vs. Zombies. Das ist das Spiel, quasi selber Figuren erstellen kannst. Naja, es ist halt nichts, brauchen wir auch nicht wirklich groß drüber sprechen. Wahrscheinlich werden wir jetzt sehr, sehr böse Fanmail. Die gehen dann bitte direkt an Podcast Edgar Mando.
Tatsächlich, ich habe bei irgendeinem Skyward Sword nachgeguckt, muss man tatsächlich einen V-Motion Plus haben. Also Nunchuck und Controller.
Ja, dachte ich. Deswegen werde ich es dann erst auf der Switch spielen. Also für mich war definitiv hier auch Famicom Detective Club absolutes Highlight. Das ist so ein Titel, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Ich meine, ich hatte irgendwann mal davon gehört, pro Sachen, hatte das aber total vergessen. Wie gesagt, so ein uralter Titel von 1988, spannend wie es. Ich meine, wenn es nur als Download erscheint, ich glaube, es wird das erste Mal sein, dass ich mir dann eShop sich einen digitalen Titel kaufen werde, wenn es den nur digital gibt. Aber dann muss es halt so sein. 14. Mai dauert gar nicht so lange. Bin gespannt. Ja, dann,
ja. Wenn ich schon die Liste überblieb.
Das Hades natürlich auch als
Video. Ja, Hades habe ich auf dem PC.
Ja, also.
Also von exklusiven Sachen.
Ja, das Project
also ich Triangle jetzt
Strategy ist noch geil. Für Golf, ja, es ist cool. Das sind jetzt auch nur die Titel, die jetzt halt bis auf jetzt hier so zwei, drei Ausnahmen in einem halben Jahr raus der Switch-Zeit rauskommen.
Ja, wie gesagt, also mit der Switch ist auch ein bisschen schwierig. Also ich musste jetzt nicht wirklich die Konsole haben.
Ja, gut, da gibt es ja noch andere Titel. Fällt mir jetzt euch gerade kein Astral Chain.
Ja. Breath of the Wild gibt es auch auf der Wii U. Das will ich auch mir einfach holen, weil dann brauche ich die Switch nicht.
Ja, Super Mario Odyssey.
Super Mario Odyssey wäre ja genau eins. Da habe ich.
Fire Emblem.
Ja, Fire Emblem habe ich auch auf.
Ja, das Free Switch House andere. Ist aber ganz anders als alle anderen Teile da. Ja, also.
Schwierig, ne?
Ja, ja. Das ist,
Nee, warum Zelda? Weil mein Zelda Wind Waker GD-ROM geht.
Oh, ich hab's. Wind Waker HD.
Ich hab ja auch gehört, dass die ein bisschen problematisch
gewesen. Echt? Okay. Ja,
viel zu viel auf die DVD zugreifen muss. Ah, nicht DVD. Wie heißt die? GD-ROM? Oder waren hier GD-ROMs waren bei
nee,
der...
Nee, das war bei der GameCube. Ich glaube, das ist schon eine DVD. Ist das. Ich weiß es nicht genau. Ist egal. Auch egal.
Ist kaputt.
Meine hat auf jeden Fall...
Nee, deshalb habe ich so... habe ich dann 3D Mario World zu Ende gespielt.
Achso. Sehr schön. Siehst du, aber beide Titel gibt es halt auch...
Ja, aber du weißt, es ist kein Grund halt jetzt, ne? loszulaufen. Also für mich persönlich. Also ich habe jetzt genug Spiele auf dem PC, die ich nicht schaffe zu spielen.
Ja. So zeitlich. Ja, ist jetzt auch nur
so. Es ist eine tolle Konsole, keine Frage.
Ja, da gibt es auch einige Highlights, die nur da gibt. Also ich sag mal, die Konsole, die die meisten Titel hat, die ist halt auf keiner anderen Konsole.
Ist halt, genau, also PC-Spiel.
Ja, von daher ist es als Ergänzung zur PlayStation.
Eine spielst du am PC, wa?
Ja, nur die Titel, die halt und das von daher.
Aber du bist nicht zufällig bei Steam.
Ja, können dann nachher die Daten auch ein paar Sauna.
Nee, ich habe tatsächlich, ich glaube, Lukas.
Ja, ich glaube, ich bin auch mit Jan noch befreundet.
Und Jan, stimmt. Jan und Lukas habe ich. Jetzt
ja,
Marco muss die Selle von Marco.
Ja. Klingt okay. Gruselig. Gut, dann sind wir da fertig, dann sind wir ja durch mit unserem quasi über die Woche und den Nintendo Direct.
Der Marco hat so viel gesprochen.
Wir müssen ganz schnell Schluss machen, weil wir sind kurz vor 2 Stunden, dann haben wir weniger als 2 Stunden. So, tschö. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden und bei unseren Zuhörern. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
Von mir auch, ciao, ciao und danke fürs Zuhören hoffentlich.
Schönes Wochenende.